Oh, was mir gerade einfällt, genau jetzt im Moment, weil ich eben noch einkaufen war, möchte ich mit folgender Frage reinstarten hier. Wie gesund ernährt sich Michael Körner?
Liegt das daran, dass du im Hintergrund in meinem Regal Metaflow Proteinshake drüber siehst?
Nein, überhaupt nicht. So gut sind meine Augen nicht. Du siehst ja, ich habe auch eine Brille auf.
Ja, wie gesund ernährt er sich? Er bemüht sich tatsächlich, sich relativ gesund zu ernähren. Er ist, glaube ich, im falschen Beruf, dadurch, dass man doch viel unterwegs ist und in irgendwelchen Hallen und Bahnhöfen sich aufhält. Und dieses disziplinierte, ich mache mir meinen Bulgursalat zu Hause und nehme ihn mit zur Arbeit, das kriege ich einmal in 4 Jahren hin, so ungefähr. Aber ich ab und zu kriege ich es tatsächlich hin.
Ja.
Ich sag mal, ich mache so gesunden Mitteldurchschnitt, würde ich es mal nennen.
Liegt das daran, dass Bulgur nicht dein Favorit ist oder dass du nicht die Muße hast? Es ist doch oft die Muße, oder? Es ist vielleicht gar nicht immer die Zeit, es ist die Muße.
Die Sache ist die, ich koche jeden Tag tatsächlich. Also ich bin der in der Familie, der kocht abends. Aber wenn was übrig bleibt, dann gibt's das halt am nächsten Mittag. Also ich, oder selten, jetzt heute Abend zum Beispiel, muss ich wieder los zu dem Spiel und ich denke mir, ja, ich habe noch ein bisschen was von gestern, aber wenn ich ehrlich bin, das esse ich gleich. Also,
ja, natürlich. Es ist auch lecker, ja. Das ist das Problem.
Das Management ist manchmal nicht ganz so einfach. Deswegen nehme ich vielleicht heute Proteinpulver mit, wenn es schon da steht.
Ja, vielleicht keine schlechte Idee. Was kredenzt du gerne? Was ist so deine absolute Vorzeigespeiseplatte, sage ich mal? Mit natürlich Vorspeise und Nachtisch, ja?
Du meinst, was ich glaube, was ich besonders gut kochen kann?
Ja, absolut.
Don't want to toot my own horn here, aber ich glaube, ich bin relativ gut in Eintöpfen und so. Also ich bin ja aus Westfalen.
Ja.
Und da gibt es natürlich Graupen, Eintöpfe, Linsensuppen.
Westfälische Kartoffelsuppe mit Wursteinlage.
Schnibbelbohneneintopf meiner Mutter habe ich natürlich auch in die nächste Generation gerettet. Aber ich mache eigentlich alles querbeet. Also ob ich das besonders gut mache, meine Frau ist tatsächlich die deutlich bessere Köchin, aber hat weniger Zeit. Ich weiß nicht, also meine Händel, ich bin natürlich ein Händel-Hooligan, also Hähnchen ist bei mir so auf jetzt so die Henkersmahlzeit. Da gibt's auch alle Varianten, vom klassischen Brathähnchen bis zu, was weiß ich. Also ich habe schon so viele Millionen Hähnchen getötet, ich muss da irgendwann mal irgendwo ein Altar für aufstellen.
Jetzt fällt mir gerade ein, vor den Supermärkten, diese Wagen, die da immer stehen, die kennst du ja auch, ne, wo die Hähnchen sich so drehen.
Ja.
Das ist schon eine Unverschämtheit, dass die da immer stehen, weil jedes Mal, wenn man da vorbeigeht, möchte man unbedingt da etwas kaufen, anders geht's ja nicht.
Das ist so, und das ganz große Problem ist, wo ich wohne, jetzt von hier, ich zeige jetzt dahin, 300 Meter entfernt steht einer, genau jetzt. Und gegenüber von dem ist auch noch ein sehr guter türkischer Dönerladen. Das heißt also, wenn ich jetzt runtergehe und mir was zu essen holen will, in Downtown, der Gegend, wo ich wohne, dann habe ich natürlich, da bin ich ja verhaftet. Und dafür so viel zum Thema, gesund ernährt sich Michael Körner. Also manchmal kommen da auch an diesen Ständen nicht vorbei.
Ja, ich kenne das ja mit dem, ach, hier ist was. Und bei mir ist am schlimmsten, wenn ich bei den Handballturnieren bin, weil Dezember und Januar sind ja dann die Frauen- und Männerturniere immer hintereinander. Jedes verdammte Jahr, ich meine, gut, ist im Basketball fast auch so, nicht komplett, aber fast. Aber da ist es ja das größte Problem, ja, weil die Spiele sind dann in der Regel, ich sag mal, 1:18 Uhr, 1:20:30, dann gibt es teilweise auch Runden, wo 15:30 noch Spiele sind. Okay, dann kannst du sagen, mittags esse ich was Vernünftiges, aber du hast ja jetzt auch keine Küche zur Verfügung. Ja, also du bist normalerweise in einem Hotel unterwegs, dann sage ich mir immer, dieses Mal keine Snacks. Keine Snacks, das ist nämlich das Allerschlimmste. Und was steht in den Medienzentren? Snacks. Ja,
Snacks so. Oder halt weiß belegte Weißbrötchen oder sowas, ne? Das ist das Allerschlimmste auch. Es ist gar nicht, also man muss, ich habe gestern mit einem Grafiker zusammengearbeitet, der nimmt sich sein Essen von zu Hause immer mit und zwar auch wirklich gesund. Ja, und ich gucke dann rüber und denke mir, okay, jetzt isst er seinen Salat. Und wenn er den Salat durch hat, isst er halt auch noch Obst. Und wenn er das Obst durch hat, gibt es auch noch Nüsse. Also der ist auf einem ganz anderen Level. Und ich denke mir, ach, so schwer kann es doch eigentlich gar nicht sein. Du brauchst halt ein bisschen Disziplin, aber die fehlen.
Aber Nüsse haben viele Kalorien.
Aber sind so ne, lernt man ja, das ja gesund irgendwo. Gesunde Fette.
Ja, gesunde Fette, genau. Das ist mein Problem. Ich esse halt gern so eine Carbonara oder so. Ist natürlich maximal ungesund. Aber die Italiener schaffen es auch lange, im Leben unterwegs zu sein. Also von daher,
immer ein Liter Olivenöl hinterher, dann passt das schon.
Ja, eben, genau. Herzlich willkommen übrigens, Michael Körner in der schwarz-gelben Runde. Und herzlich willkommen euch da draußen. Und ihr wisst ja, wie das funktioniert. Folgen, liken, kommentieren. Ja, das hilft alles dem Algorithmus. Und wenn ihr unterwegs seid im Stadion oder wo auch immer, vielleicht sitzt ihr auch im Auto und fotografiert ab, wie ihr gerade den Podcast hört, einfach immer markieren. Und dann teile ich das sehr, sehr gerne bei Instagram. Heute habe ich keinen Kollegen eingeladen, der über Borussia Dortmund berichtet, sondern ich habe einen Kollegen eingeladen, der mit Borussia Dortmund fühlt. Ja, das ist das ganz Entscheidende. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorgeplänkelt. Es gibt jetzt noch kurz weiteres Vorgeplänkel. Es sind natürlich unfassbar viele Basketballfragen reingekommen. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, wie du dich auskennst. Ich habe dann natürlich hinterher demjenigen geschrieben, der diese Fragen gestellt hat, bitte schwere Fragen. Weil ich fand's, ich fand's.
Da muss ich direkt meinen Google aufmachen.
Nein, ich fand's in dem Fall fast schon zu leicht. Aber ich möchte mal damit starten, ja. Und zwar eine echte Jawbreaker-US-Sportfrage. Welcher Center begann seine NBA-Karriere bei den Orlando Magic, spielte bei den Lakers mit Kobe Bryant und gewann einmal den Slam Dunk Contest?
Dwight Howard.
Ja, ich habe ja gesagt, es ist zu einfach. Und du hast jetzt auch irgendwie nicht wirklich drüber nachgedacht. Er wollte natürlich, dass du mit Shaquille O'Neal antwortest, aber der hat, glaube ich, nie am Slam Dunk Contest teilgenommen.
Wenn nee, und Dwight Howard hatte damals das Superman-Kostüm mit dem, dem Cape.
Ja, und hat er nicht einen Sticker ganz oben noch während des Dunks?
Ja, genau, das ist auch noch irgendwie
ins Glas gemacht. Das waren noch Zeiten, als der Slam Dunk Contest aus Superstars bestand. Mittlerweile nur noch Fallobst.
Ja, wobei ich auch irgendwo sage, ob er sich nicht generell überholt hat, weil ich glaube, den Jungs gehen auch irgendwann die Ideen aus. Also gerade in dieser Ausgabe dieses Jahr war es ja doch ein bisschen ernüchternd. Ich bin eh nicht so ein All-Star-Wochenend-Freund, um ehrlich zu sein. Aber wenn da mal ein großes Umdenken stattfindet, also so heiß bin ich auf diesen Dunking-Contest eigentlich auch nicht gewesen.
Nein, der Slam-Dunk-Contest, der war noch gut, als Michael Jordan, Dominique Wilkins und Konsorten da teilgenommen haben und irgendwann, okay, sagen wir mal, Blake Griffin, das war so die letzte Generation, ja, wo er da über ein Auto gesprungen ist.
Ja, also Aaron Gordon hat natürlich auch da schon, ne, muss ich zugeben, was rein von der Athletik angeht, da irgendwelche neue Maßstäbe gesetzt, aber ich glaube, irgendwann ist es auch leicht auserzählt.
Ne? Ja, das stimmt natürlich. Aber Basketball natürlich bei dir ein ganz, ganz großes Thema. Pokern übrigens auch. Mhm. Und ja, ich habe auch mal ein paar Jahre regelmäßig mit Freunden ein bisschen gepokert, nur so zum Spaß. Ich spiele aber lieber Backgammon, weil mir für Pokern die Geduld fehlt. Ja, ich will, dass immer schnell weitergeht. Und das nervt mich natürlich beim Pokern.
Also ja, prinzipiell ist Geduld ein sehr wichtiges Gut beim Pokerspielen. Es kommt aber auch darauf an, was man spielt. Also du kannst auch beim Pokern Varianten wählen oder Turniere oder eben kein Turnier, sondern andere Formate, wo schneller gespielt wird. Also wenn du ein ungeduldiger Spieler bist, würde ich mich auch nicht unbedingt in ein Pokerturnier setzen mit 5000 anderen Spielern. Das dauert erstens lange und man muss zweitens technisch ganz anders spielen, als wäre ich jetzt mal mit Freunden eine Cash-Game-Runde zu spielen oder irgendwelche Heads-Ups oder sowas, da kann man ja einfach zack, zack, zack weiter durchziehen.
Ja, das geht dann ein bisschen schneller. Und eigentlich geht es mir oder ging es mir damals immer um die Geselligkeit. Mir ging es gar nicht ums Pokern an sich. Hast du selber auch gepokert und war das bei dir das gleiche Gefühl?
Wir haben eine private Pokerrunde, wo natürlich offiziell die Geselligkeit im Vordergrund steht, aber wir sind natürlich auch ziemlich kompetitiv unterwegs und wollen dem anderen das Geld abnehmen. Dann machen wir uns mal gar nichts vor. Das ist auch gesellig, aber ich spiele es am liebsten eigentlich in Runden, wo man sich nicht kennt. Also bei Turnieren oder irgendwie so, das finde ich, oder eben auch online von mir aus, wo ich einfach so technisch spielen kann, wie ich möchte. Und das Gesellige, ja, ist was anderes. Ne, da kommt auch mal noch ein Bier dazu und dann ist es ja sowieso noch ein bisschen anders von der Art her. Ich finde beides gut, aber alles zu seiner Zeit.
Dann habe ich hier noch eine letzte Pokerfrage. Und zwar sollst du diese 5 Pokerspieler von 1 bis 5 ranken. Ja, also wer der Beste ist, nehme ich mal an, nicht dein Lieblingsspieler, sondern der Beste, machen wir jetzt mal so. Phil Helmuth, Phil Ivey, Danny Negreanu, Michael Mizrachi und Fedor Holz.
Wow, also ich soll die ranken von Platz 1 bis Platz 5?
Ja, schwierig. Ne?
Ja, das ist brutal schwierig.
Ich bin froh, dass ich 4 von 5 kannte. Ja.
Ja, also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber dann muss man Phil Helmuth auf die 5 setzen, also auf den letzten Platz, weil er, was auch nicht ganz stimmt, aber er ist natürlich im Wesentlichen ein Spezialist für No Limit Hold'em. Und Mizrachi ist einer der besten Mixed-Game-Spieler der Welt. Ich mag ihn super, super gerne, weil er so einen klassischen alten Ansatz fährt und mit den modernen Dingern nichts zu tun hat. Fedor ist natürlich unser Darling hier in Deutschland und wahnsinnig intelligent und ein super, super Spieler. Mir fehlt da so ein bisschen, tatsächlich darf ich das Wort nochmal sagen, obwohl die Sendung noch so jung ist, die Competitiveness, weil er, ne, der hat auch viele andere Dinge im Kopf mit Startups und Business und Yoga mit seiner Verlobten und was weiß ich. Der spielt gar nicht mehr so viel. Ich sag mal, wow. Ich würde sagen, Ivy auf die 1, Mizrachi auf die 2, Negreanu auf die 3. Holz wird mich killen, wenn er das hört und sieht. Ich vermute, er wird es nicht hören und sehen.
Ich schicke sie
auf die 4, aber nur deswegen, Fedor, nur deswegen, weil du mir zu wenig spielst seit 2 Jahren.
Phil Ivy also auf die 1. Mhm. Du kennst bestimmt den Podcast von ESPN, ja, A Queen of Swords. Ja. Ja. Ja, hat da ein bisschen rumgefuscht.
Ja, also ich meine, mag es sein, also du meinst jetzt diese Baccarat-Geschichte, die
ja,
er da...
Ja, er hat ja da mit einer asiatischen Kollegin, deren Namen ich gerade vergessen habe.
Da rumfuschen ist das falsche Wort. Er hat ja nicht betrogen.
Er hat das hat er nicht, das stimmt.
Die Schwäche eines Casinos ausgenutzt, dass sie mit Karten arbeiten, die halt, das würde jetzt zu weit führen, glaube ich, aber die halt dann doch eine Schwäche haben. Da geht es um Card-Sorting, also wie Karten geschnitten sind und diese Chinesin, die ungefähr so gute Augen hat wie das Hubble-Teleskop, die kann halt anhand der Rückseite der Karten erkennen, um welche Karten es sich handelt. Also nicht bei jeder, aber bei vielen. Er hat da eine Schwäche ausgenutzt, er hat nicht betrogen. Und ich finde es schon erstaunlich, dass das Gericht dem Casino so weitestgehend Recht gegeben hat. Denn die sind mir etwas zu gut dabei weggekommen.
Also die Nummer ist jetzt, ich würde jetzt schätzen, grob 10 Jahre her, kann das sein?
Ja, ich hätte jetzt 8 gesagt, aber
ja, könnte
mit Zahlen auch meine Schwierigkeiten in der Hinsicht. Also das kann auch schon 10 Jahre
also,
sein.
Wenn
hat sich ein paar Jahre hingezogen mit den Grenzen.
Ja, wenn ich jetzt andere Podcasts hier mal reinbringen kann, dann möchte ich gerne verweisen auf ESPN 30 for 30. Das ist so eine Serie, da gibt es auch Filmdokumentationen, die sind sowieso Next Level. Ja, aber alleine auch diese eine Folge, A Queen of Swords. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr des Englischen mächtig seid. So, nochmal von vorne. Wenn ihr besser Englisch sprecht, als ich gerade Deutsch gesprochen habe, solltet ihr da mal reinhören, weil es ist wirklich fantastisch gemacht.
Ja,
eine richtige super Produktion. Gibt es auch tolle andere Folgen zu anderen Sportarten, aber gut. Dann habe ich noch eine letzte Basketball-Quiz-Frage und zwar welcher legendäre Spieler wurde in den 90ern mit den Chicago Bulls NBA-Champion und führte das Franchise in dieser Dekade in der Kategorie Total Rebounds an?
Wahrscheinlich dann Dennis Rodman.
Ja, das ist natürlich dann falsch. Ja, weil ich habe mir Gedanken gemacht und, und hatte diese Frage richtig beantwortet.
Also Moment, Total Rebounds über die Saison gesehen jetzt? Oder
nein, Total Rebounds für die Bulls in den 90ern.
Total Rebounds für die Bulls in den 90ern. Also alle...
In den 90ern insgesamt war es natürlich Dennis Rodman, aber er hat ja nicht immer bei den Bulls gespielt. Und das war der Aufhänger dieser Frage. Führte das Franchise in dieser Dekade in der Kategorie Total Rebounds an?
Michael Jordan.
Auch nicht. Ich bin fast enttäuscht, weil du eben mit einer unglaublichen Lichtgeschwindigkeit Dwight Howard ins Mikrofon gesagt hast. Ich gebe dir noch einen Tipp. College Central Arkansas.
Scottie Pippen, okay, aber hat der, ja gut, wahrscheinlich schon, ja. Er hat mehr Rebounds geholt, ja.
Ja, Jordan hat ja auch
durchgehend da, ja.
Jordan hat ja 4 Jahre in den 90ern gar nicht mitgespielt.
Ja, ja, genau. Ja, dann war es Pippen, okay.
Ja.
Ja.
Jetzt können wir, achso, möchtest du dazu noch was sagen? Zu deiner Entschuldigung. Alles,
ich bin froh, dass ich bin bei so Quiz, ich bin nicht der größte Quiz, also bei, ich weiß immer, ich sagen wir mal so, ich bin wahrscheinlich ein Top 10 im Halbwissen bei vielen Dingen, aber manchmal wird es mir auch etwas zu, ich habe nicht so ein wahnsinnig gutes Gedächtnis, aber auf Pippen hätte man kommen können. Ich dachte, das war jetzt so tricky, dass du sagst, ah, der John hat auch viel gereboundet und deswegen.
Ja, ja, ja. Das hatte ich auch erst gedacht, dann habe ich überlegt, nee, Moment. Also mein erster Gedanke war auch Dennis Rodman. Der hat ja gar nicht die ganze Zeit da gespielt. Der war noch in Detroit, der war bei den San Antonio Spurs und so weiter. Ja. Also das kann ja nicht sein. Dann habe ich überlegt, ach, Jordan hat ja auch nicht so viel gespielt, dann muss es eigentlich Scottie Pippen sein. So.
Also man muss aufpassen bei deinen Fragen.
Ja, es sind ja die Hörer, die diese Fragen hier reinwerfen. Ja, ja. Ist ja gar nicht meine eigene. Deswegen.
Sehr gut.
Kannst du dich denn noch erinnern an das 4-0 gegen Freiburg am Wochenende?
Ja, ich habe allerdings nur die Highlights gesehen. Ich hatte parallel selber ein Spiel. Und auch wenn ich mich gelegentlich erdreiste, wenn der BVB parallel zu meinen Spielen spielt, die ich kommentieren muss in Basketballhallen, das iPad nebenher laufen zu lassen.
Oh, ich kenne es.
Ja, da will ich mich gar nicht von freisprechen. Habe ich das in dem Fall nicht gemacht, weil der sportliche Wert jetzt ja auch nicht mehr so der Wahnsinn ist. Ich dachte mir, okay, komm, das kannst du auch später gucken. Und ich habe dann meinen Vater schauen lassen. Damit ist schon klar, wer mit bei meinem The Zone-Account dabei ist. Also genau, insofern habe ich da nur die Highlights später gesehen. Aber ich wurde zwischendurch informiert vom Spätzl, der auch Die Hard BVB-Fan ist, und der schrieb nach 20 Minuten: beste Saisonspiel bisher. Und ich so, okay, gut. War klar, dass ich das nicht sehe, wenn es dann mal passiert. Aber ja, es war ja dann tatsächlich eine der besseren Leistungen.
Ja, es war eine der besseren Leistungen, gar keine Frage. Ist natürlich auch für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund ein Vorteil, so früh in Führung zu gehen. Ich glaube, das ist für den BVB extrem wichtig. Und zur Pause eine 13-0 Führung, da gibt es natürlich gar nichts zu meckern. Ja? Also natürlich sagt dann der ein oder andere, bitte jetzt dieses 4-0 gegen Freiburg nicht so hochjubeln. Die haben am Donnerstag noch 120 Minuten im DFB-Pokal gespielt. Jemand wie Matthias Ginter, der sich ja, seitdem er hier zu Gast war, in kompletter WM-Form befindet, nicht mit dabei war, weil sie gesagt haben, wir spielen jetzt in dieser Woche schon wieder Europa League und wollen gerne ins Finale einziehen. Ja, also da kamen ein paar Stimmen, die gesagt haben, jetzt nicht hochjubeln. Der SC Freiburg hat auch gefühlt nur Halbgas gespielt. Die wollten aber auch nicht 4-0 verlieren, das ist mal klar. Jetzt wäre es relativ simpel zu sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte.
Ich denke, dass man aber auch aus BVB-Sicht sich vielleicht doch überlegt hat nach den letzten beiden Spielen und dem auch etwas konkreteren Blick auf die Tabelle, von wegen, wollen wir wirklich uns in die Gefahr begeben, dass da noch Dinge anbrennen, die gar nicht mehr anbrennen können. Also ich glaube, es war nicht ganz so schwer, die Mannschaft vielleicht so zu motivieren und so einzustellen, dass man sagt, wir gehen jetzt hier einmal nochmal in die Vollen. Also unabhängig jetzt davon, dass es auch von der Spielanlage her vielleicht ein bisschen anders war als sonst. Ich denke, wenn man da nicht motiviert ist, um wirklich zu sagen, jetzt machen wir mal den Sack zu für die Champions League, dann ist ihnen auch nicht mehr zu helfen. Ne? Es sah jedenfalls sehr motiviert aus.
Ja, also ich meine, das hatte ich auch diesen Eindruck. Und vor allem, wenn du dann auch mal mit anderen Spielern irgendwie agierst, Brandt hat ja dann auch mal wieder von Anfang an gespielt. Mhm. In den letzten Wochen kam er auch häufig von der Bank. Habe ich auch einen sehr positiven Eindruck von ihm gehabt, das ganze Spiel über. Ich meine, fleißig ist er generell ja eigentlich eh immer. Manchmal wirkt es ein bisschen lethargisch, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man vielleicht nicht fleißig ist auf dem Spielfeld. Ja, Lethargie wird irgendwie auch anders ausgestrahlt. Und ich fand gut, dass Samuele Inacio von Anfang an gespielt hat. Kurze Sprachschule an der Stelle. Ich habe schon gehört, die halbe Südtribüne ruft Inacio. Also mit T-S-C-H schreibt man ja auf gar keinen Fall. Samuele Inacio liegt daran, dass der Vater aus Südamerika kommt. Das kurz als Erklärung und Hintergrund. Aber das fand ich gut, dass Kovac gesagt hat, okay, ich setze den Jungen mal von Anfang an ein. Dann hinterher noch Matisse Albert von der Bank. Paar Minuten nur, aber ist ja auch egal. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Einfach zu sagen, komm, jetzt in einem Heimspiel gegen Freiburg, warum nicht? Weil was soll passieren, Micha?
Nee, also wir haben ja lange genug darauf gewartet, dass mal so ein bisschen, ne, junge Spieler herangeführt werden. Also es gab ja auch in der Kovac-Ära Beispiele, die vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind. Also Dürren-Wild ist ja irgendwie auch, dachte ich auch vom Talent her und von allem, von der Anlage her, könnte da irgendwie durchstarten. Ich weiß immer nie so genau, was so wirklich stimmt. Also als dann Dürren-Wild weg war oder Campbell irgendwie, waren die wirklich schluderig im Training? Sind die zu spät gekommen? Das weiß man ja alles nicht. Komischerweise, wenn die dann verliehen werden, tauchen diese Geschichten auf. Wundersamerweise. Ich weigere mich immer, so das alles sofort so zu glauben und nachzuerzählen. Ja, die sind dann schlampig und dann dürfen die auch nicht spielen. Oftmals liegt da auch die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber klar, habe ich mich gefreut. Also der Inacio, das ist, glaube ich, wirklich ein super Talent. Auch da wäre ich aber immer vorsichtig, ne? Also keine Ahnung, der Vater ist der Berater. Sowas ist mir schon immer super suspekt bezüglich Karriereplanung. Vertragslänge, Ausstiegsklauseln. Also ich bin bei sowas immer. Also wir wissen ja alle, wie es heutzutage läuft, dass da jemand sagt, ich committe mich jetzt 7 Jahre für den BVB und will hier alles gewinnen. Das gibt's nicht mehr. Ne? Das ist vorbei. Das ist eher ein Zufall, dass so ein Reus da einfach ewig war, der vielleicht auch eine andere Herangehensweise hatte, der sich wirklich da wohlgefühlt hat, der wirklich nicht mehr wollte, der einfach nur bei seinem Heimatverein bleiben wollte. Sowas gibt es ja kaum noch.
Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn du überlegst, die kommen jetzt teilweise mit 15, 16 Jahren dann nach Deutschland oder wo auch immer sie hingehen. Ich habe natürlich da jetzt auch gestern nochmal rein zufällig tatsächlich eine Statistik gelesen, die sehr interessant war, was ich glaube, 23 Spieler angeht, die für die eigene Nationalmannschaft spielen könnten, ist die Serie A auf Platz 49 von 50 Ligen, die in dieses Ranking kommen, was die Einsatzzeit der Spieler angeht. Ja, es wird natürlich jetzt, nachdem Italien sich zum dritten Mal hintereinander nicht für die WM qualifiziert hat, immer darüber diskutiert, ja, haben wir eigentlich diese Talente nicht? Diese Talente wird es natürlich auch in Italien weiterhin geben. Aber ich habe das ja hier schon mal gesagt, der Druck, der in Italien herrscht, ist ein anderer als der, der in Deutschland herrscht. Auch wenn wir natürlich Sport sehr intensiv verfolgen, Leute, die so ein Format sehen oder bei euch Basketball gucken, ja, das ist natürlich dann das Gleiche. Also die haben ein starkes Sportinteresse. Aber in Italien ist das nochmal ganz anders in der Kultur verankert mit 3 Tageszeitungen nur zum Thema Sport. Ja. Davon, ich sag mal, locker 80-85% Fußball bis runter in den Amateurbereich. So, die musst du natürlich auch jeden Tag irgendwie füllen. Die Leute kaufen das, die lesen das, die sprechen darüber. Das ist bei uns einfach ein bisschen anders. Bei uns hast du einen Kicker montags und donnerstags und mittwochs kommt die Sportbild raus und mehr oder weniger ist es das gewesen. Ja? Das ist eine ganz andere Kultur.
Und leider haben wir davon, also wir haben schon immer wieder mal in kleineren Kreis darüber gesprochen, warum, ob man nicht sowas aufziehen kann, ne? So eine tägliche Sportzeitung und sowas, das, darüber haben wir schon gesprochen, als es noch nicht so viel Internet gab, noch nicht so viele Webseiten, noch nicht so viel Instagram, Social Media. Ich glaube, heutzutage ist das fast nicht möglich, sowas von Grund auf hochzuziehen, weil es liest ja kaum noch jemand Print oder geht hier zum Kiosk und holt sich da, oh, heute ist wieder ein neuer Tag, ich hole die neue Gazzetta Dello Dingsbums, also das macht ja niemand mehr. Ich würde mir das auch wünschen, dass ich nicht immer nur auf den Kicker gehen muss oder generell, wenn ich über Sport was hören will oder sehen will. Ich wünsche mir auch eine etwas größere Bandbreite an Medien in Deutschland, aber leider sind wir da vielleicht nicht mutig genug, nicht pfiffig genug, ich weiß es nicht. Würde mir wünschen, dass es ein bisschen mehr gäbe.
Der Italiener geht natürlich morgens auch erstmal in die Bar und trinkt sich da einen Espresso oder einen Cappuccino oder was auch immer und isst sich noch sein Cornetto und dabei liest er halt die Zeitung. Der Deutsche ist pünktlich auf der Arbeit. Das ist vielleicht auch der Unterschied, ne, bei solchen Dingen.
Ja, also ich weiß aber nie so genau. Also ich liebe es auch in Klischees zu denken, Sascha, keine Sorge. Ich weiß nicht, ob jeder Italiener morgens erstmal zum Espresso trinken in die Bar geht und dabei noch den Rosenkranz sich um das Handgelenk wirbelt. Aber vielleicht, ja, vielleicht hat es wirklich auch, es kann auch sein, dass es eine Mentalitätsfrage ist. Das stimmt schon, dass die Abläufe ein bisschen anders sind. Irgendwie passt es nicht in unseren Alltag oder es ist nicht refinanzierbar, auch eines der Lieblingswörter der deutschen Medienbranche. Und wenn etwas nicht refinanzierbar ist, dann wird es meistens erst gar nicht auf die Strecke gebracht.
Wenn ihr übrigens diesen Podcast refinanzieren wollt, kein Problem. Einfach auf schwarzgelberunde.de vorbeischauen, da bekommt ihr alle Infos. Danke übrigens für diese nette Vorlage. Also ich habe im Prinzip den Alley-oop reingemacht, den du vorgelegt hast. Mhm. Inacio hat ein gutes Spiel gemacht. Das ist natürlich dann wichtig, ja, weil es ist schön und gut, wenn er Einsatzzeiten bekommt. Das wird ihn automatisch ein bisschen besser machen. Aber er muss natürlich dann auch zeigen, was er kann. Das hat er gegen Freiburg getan. Er hat sehr mutig agiert. Er ist in Dribblings gegangen. Fast hätte er auch noch ein Tor geschossen. Er war beteiligt an dem Tor von Guirassy. Hat er nicht direkt, aber indirekt vorbereitet mit so einem schönen Dribbling und dann einer Seitenverlagerung auf Julian Brandt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sagst du denn jetzt, wenn du dieses Spiel siehst, beziehungsweise klar ist, der BVB spielt jetzt in der Champions League, Vizemeisterschaft ist noch nicht klar, aber trotzdem Inacio jetzt in den letzten Spielen immer von Anfang an?
Also um eine Sache hier nach 25 Minuten und 18 Sekunden muss ich doch einmal noch voranstellen. Ich bin ja nicht der absolute Überexperte. Ne? Ich kenne mich im Fußball ein bisschen aus. Ich habe auch mit Fußball zu tun gehabt und kommentiert und sowas. Ich bin bei solchen Fragen... Ich war nie, als Kovac kam, habe ich gedacht, das ist, glaube ich, keine gute Idee. So. Mhm. Und ich kann ihm jetzt schwer vorschreiben, wie er zu arbeiten und wie er das zu tun und zu lassen hat, weil er hat ja recht erfolgreiche Arbeit geleistet. Ich würde das natürlich machen, ich als Michael. Aber ob das jetzt für den BVB gut ist, ob das für die Mannschaft, für den Rest gut ist, für Inacio gut ist, im Prinzip ja. Weil ich sowas mag. Ich mag solche Geschichten. Ich mag auch frühzeitig, wenn der jetzt auch hochgejazzt wird, so ein bisschen für die Fans, die so ein bisschen was jetzt zu gucken haben in den letzten Spielen noch. Ich mag sowas. Ja. Wenn Kovac sagt, nee, das kommt alles zu früh und will ich nicht, habe ich nicht und der muss auch noch spielen und sonst schimpft der, kann ich natürlich auch schlecht was gegen sagen. Ich mag so Aufsteigergeschichten und ich mag natürlich auch so 18-Jährigen zugucken, die da ihre Chance nutzen, weil, also, das ist ja was Schönes, ne? Also, das ist ja tatsächlich diesen Umbruch so ein bisschen jetzt, der dann auf diesen Positionen kommen wird, mitzubegleiten, finde ich schon spannend. Aber ich kann natürlich auch Kovac das nicht verübeln, wenn er sagt, nee, also beim nächsten Spiel, das passt nicht, weil so und so, ne, schwierig.
Also, wie gesagt, die Champions League ist jetzt in trockenen Tüchern, die Qualifikation. Man spielt noch bei Borussia Mönchengladbach jetzt am kommenden Sonntag, dann freitagsabends zu Hause noch gegen Eintracht Frankfurt und dann zum Abschluss am letzten Spieltag bei Werder Bremen. Ich will jetzt nicht die Höhner zitieren, ja, mit wenn ich jetzt, wann dann, aber das ist ja jetzt diese Gelegenheit. Und ich glaube, ist das auch relativ wichtig, den Leuten hier zu zeigen, wir machen das. Weil dann liest man auch, Kovac hätte jetzt mehr oder weniger zugestimmt, zu sagen, ja, ich möchte mehr junge Spieler auch einsetzen. Nicht nur Inacio, sondern auch die anderen, die wir haben. Ich will denen eine Gelegenheit geben, Spielzeit zu sammeln, damit wir hier ein frischeres Borussia Dortmund bekommen. Aber wenn du schon sagst, Fußball nur am Rande, wie läuft das denn im Basketball? BBL, bin ich ganz ehrlich, verfolge ich nicht so viel. Ja, ich interessiere mich am meisten tatsächlich für College-Basketball. Mhm. Manchmal gucke ich so ein Euroleague-Spiel, da kenne ich aber auch die Namen der Spieler nicht unbedingt, aber es ist natürlich auch oft sehr emotional, wenn dann irgendwie auf dem Balkan oder in Griechenland gespielt wird. Das guckt man dann auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Aber sind die dann anders gestrickt, die Trainer, gerade die Erfahrenen, weil du ja vorhin kurz angedeutet hast, boah, du warst nicht so richtig einverstanden mit Niko Kovac, wird jetzt Trainer von Borussia Dortmund. Der hat ja ein gewisses Alter, das heißt, er hat gewisse Arbeitsweisen, er hat eine gewisse Denkweise. Genau. Die ändert man ja normalerweise nicht. Wie ist das bei Basketballtrainern?
Also es ist eine sehr interessante Geschichte, weil wir in Deutschland ja aktuell schon ein gewisses Problem auch haben mit jungen Spielern. Vielleicht streife ich das gleich ganz kurz nochmal. In den vergangenen Jahren war es so, wir haben ja zwei dominante Teams in Deutschland, FC Bayern München und Alba Berlin. Und Alba Berlin hat natürlich eine ganze Generation von jungen Spielern großgezogen, die sogar aus dem Berliner Raum kamen und hat ihnen viele Spielanteile gegeben und die waren damit sehr erfolgreich. Also Malte Delo, Jonas Matissek, Maodo Loh hat da gespielt. Also das war irgendwo tatsächlich ein Teil der DNA und das hat funktioniert bis zu einem gewissen Teil. Jetzt würden die das auch gerne machen, aber es fehlt so ein bisschen der Nachwuchs, sage ich mal, weil viele jüngere Spieler auch schon woanders sind oder wie jetzt Jake Cale, der für sie jetzt gespielt hat, aufs College gehen wird oder vielleicht sogar in die NBA. Aber die hatten den Ansatz unter den jeweiligen Trainern, wir bleiben unserer DNA treu, wir lassen junge deutsche Spieler spielen. Die Bayern haben natürlich eine große Anziehungskraft, weil sie eine wichtige Sportmarke sind und weil Spieler da gerne spielen und weil man da auch noch ein paar Euro bekommt. Aber die Bayern haben im Basketball es nicht geschafft, im letzten Jahr mit vielen guten, jungen Spielern gut zu arbeiten. Tatsächlich war das ein Manko. Also Trainer wie Andrea Trinchieri zum Beispiel, da hast du als junger Spieler keine Chance gehabt. Der hat dich auf der Bank sitzen lassen. Da ging es um Erfolg und hat die Veteranen spielen lassen oder die sehr guten Importspieler. Bei den Bayern sind viele gute junge Spieler auf der Bank versauert. Vielleicht das prominenteste Beispiel, ohne alle aufzählen zu wollen, aber so ein Karim Jallo, der hat auch bei den Bayern so ein bisschen immer drauf gehopft, den Durchbruch zu schaffen. Da wurde sogar vom Backoffice mir irgendwann mal gesagt, der wird irgendwann NBA spielen. Nee, dafür hat er dann viel zu wenig Spielzeit bekommen. Und da ist man dann so ein bisschen zum Erfolg verdammt gewesen. Und bei den Ulmern ist es vielleicht noch was anderes. Die Ulmer haben sich als klassischen Ausbildungsverein verstanden. Die haben ein sehr interessantes Konzept eigentlich. Die haben mit einer der modernsten Trainingsarenen in Europa. Und die haben gesagt, wenn hier junge Spieler hinkommen, egal ob jetzt Deutsch oder Franzosen oder Italiener, die bekommen hier viel Spielanteile, die können hier überragend trainieren und dann werden die auf europäischer Bühne bekannt und werden vielleicht sogar für die NBA interessant. Und das hat funktioniert in den letzten Jahren. Also Ulm hat das hervorragend hinbekommen. Da haben junge Spieler, 17, 18, 19-Jährige, viele Spielanteile bekommen und die sind jetzt zum Teil in der NBA und haben da Millionen Dollar schwere Verträge. Mit dem Manko, dass die nur ein Jahr bei dir spielen und dann weg sind. Ja, das ist ja die Geschichte. Also du baust damit natürlich nicht irgendwie so eine Legacy auf und sagst, oh geil, der spielt jetzt 5 Jahre hier. Das ist nicht Teil der Geschichte, sondern Teil der Geschichte ist, der spielt hier ein Jahr und ist dann weg. Kann man von halten, was man will. Das Schöne ist, man sieht viele gute junge Spieler, die sehr gut spielen, sind nach einem Jahr weg. Aber du schaffst dir einen guten Ruf im europäischen Ausland und in den USA. Davon haben die Ulmer auch profitiert. Du kannst viel leichter Spieler akquirieren, nach dem Motto, die lassen einen spielen, die spielen international, die haben eine coole Trainingsfacility. Das macht natürlich auch viel aus. Aber ansonsten haben wir, um das letzte große Problem ganz kurz zu streifen, der Basketball in Deutschland ist momentan, der junge deutsche Basketball ist tot, weil durch dieses neue NIL-Verfahren es möglich ist, an US-Colleges richtig viel Geld zu verdienen und junge deutsche Spieler einfach aufs College gehen in den USA, um erstens dort richtig viel Geld zu verdienen und zweitens eben auch eine geile College-Zeit zu haben. Also du bist da ja, das ist ja natürlich vom Standing her und vom Leben her auch eine ziemlich coole Angelegenheit, wenn du da für dein College irgendwie erfolgreich bist und was da an Summen bezahlt wird, ist absurd. Es kommt absurd. Also die verdienen das 20-fache von dem, was sie in Deutschland verdienen, als 18-, 19-Jähriger. Also da sind Beträge 1,5, 1,6 Millionen Dollar werden bezahlt. Ja, ist so für jemand, der in der BBL vorher 80.000 verdient hat oder noch weniger. Da ist natürlich keine Argumente, ne? Aber das hat jetzt die BBL, das tut der BBL wahnsinnig weh und wir sind da erst am Anfang dieser Entwicklung und das macht unglaublich viel kaputt. Also da gibt es ein gewaltiges Problem, junge deutsche Spieler, generell junge Spieler in Europa zu halten, wenn die da drüben Mario Adolf mäßig, ich scheiß dich zu mit meinem Geld, einfach alles abgrasen. Und ja, mir tut das persönlich wahnsinnig weh. Ich kann es den jungen Leuten aber auch nicht verübeln. Ich hätte wahrscheinlich genauso gehandelt. Also
das 20-fache, ich würde jetzt nicht sagen, dann würde ich die Königsblaue Runde moderieren. Würde ich natürlich nicht, ja, aber.
Wahrscheinlich schon. Sascha, ja, sind wir ehrlich.
Ja.
Irgendwo ist jeder Mensch käuflich.
Es ist natürlich auch etwas, was ein bisschen mit der Premier League vergleichbar ist. Du hast die Premier League, die alles wegkaufen kann. Und du hast dann College Basketball mittlerweile, früher war das ja nicht möglich für alle, die nicht im Basketball drin sind, da Geld zu verdienen. Das war streng verboten. Wenn du da Autogrammstunden gegeben hast und hast dafür Geld bekommen, gab es sogar hinterher Theater. Das ist ja nicht mehr der Fall. Aber du hast dann auch noch die NBA, du hast auch die Euroleague mit vielen großen Vereinen. Ich habe ja eben gesagt, auf dem Balkan oder in Griechenland, in Spanien, Italien. Hat der Basketball in dem Land selber nochmal eine andere Bedeutung als in Deutschland? Das ist natürlich, was den Fußball jetzt in England, Spanien, Frankreich, Italien angeht, nicht anders als in Deutschland. Auch in Deutschland hat der Fußball eine sehr, sehr große Bedeutung. Aber mir geht es ja darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ist der Fußball alleine damit, auf Talente zu setzen, oder machen es im Prinzip nur die Vereine, die keine andere Wahl haben? Borussia Dortmund hat ja eine andere Wahl. Wir haben in den letzten Jahren hier Spieler hingeholt, Sabitzer, Gerassi, Niklas Süle, das waren ja alles schon fertige Spieler und weit weg von Talent. Und ganz unabhängig davon, wie das für jeden Einzelnen bei Borussia Dortmund gelaufen ist, da fehlt ja dann auch eine gewisse Form von Identifikation. Irgendwann haben sie halt gesagt, wir müssen fertige Spieler holen, wenn wir mit Bayern mithalten wollen. Wie siehst du das denn als Journalist, der aber eigentlich Fan ist, also der Borussia Dortmund ja nicht journalistisch begleitet, wünschst du dir dann auch weiterhin fertige Spieler? Weil wenn du dann so einen Chuck Umeka holst für 25 Millionen Euro plus und der bringt es auch nicht, ja, dann doch lieber die ganz jungen Leute wie jetzt ein Samuele Inacio.
Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Also als Fan möchte ich schon gerne irgendwo Erfolg haben. Also ich will ja dem Verein alles Gute wünschen und er soll Erfolg haben, weil Erfolg ist gleichzeitig ja auch der Motor für mehr Fans, mehr Geld, mehr von allem. Also ne, nur zu sagen, du bist ein Ausbildungsverein und wir wollen nur junge Leute heranbilden, das ist gut und schön, aber ich freue mich auch über den einen oder anderen sehr guten, fertigen Spieler. Wobei du gerade auch schon einen Namen genannt hast, der nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich aber auch, weil der irgendwo eine Medizinakte hat, die ist sehr, sehr dick. Ich weiß nicht, ob man das vorher wusste, dass der so anfällig ist oder sich so schwer regenerieren lässt, wie auch immer. Aber ja, also ich wünsche mir so eine Mischung aus beidem. Ich wünsche mir auch super attraktiven Fußball. Weißt du, was ich mir vor allen Dingen wünsche? Ich wünsche mir Klarheit. Wenn ich Klarheit habe, dann verzeih ich ja auch mal einen Fehleinkauf oder eine Niederlagenserie. Wenn ich aber irgendwo erkenne, okay, das hat irgendwo alles schon Hand und Fuß, dann stehe ich da auch dazu. Also ich sag mal so, ich sehe unter Kovac jetzt keinen Ansatz, wo ich sage, wow, damit können wir jetzt die nächsten 5 Jahre leben. Der hat bestimmt einiges zum Guten verändert. Er hat die Mannschaft 2-mal in die Champions League geführt. Aber ist das der Trainer, auf dem du jetzt sagen willst, die nächsten 5 Jahre machen wir so und so und so? Da wünsche ich mir eher so einen Luis Enrique, sage ich dir ganz ehrlich. Der, also ich liebe den Film Moneyball. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Baseballfilm
mit
Brad Pitt und Jonah Hill. Das ist natürlich auf den Fußball nicht ganz so einfach zu übertragen, aber die haben ja im Grunde die Geschichte der Oakland A's nacherzählt, wie die nicht auf Superstars setzen, sondern rein statistisch vorgehen und ihren wichtigsten Spieler ersetzen durch 3 andere, die aufaddiert das bringen, was der alte sehr gute vorher gebracht hat. So ganz grob gesprochen. Und ich mag so einen Ansatz, den auch Enrique fährt bei PSG, einfach zu sagen, weißt du was, Mbappé, wenn du nicht nach hinten laufen willst, so what, dann geh halt. Was brauchen wir nicht? Also dafür aber andere Spieler, die vielleicht komplementärmäßig gesehen das Wettmachen noch besser sind vielleicht und dafür halt 2-3 Jahre Anlaufzeit brauchen. Aber dann steckt da was ganz, ganz Langfristiges dahinter. Also das wurde auch heute in der Süddeutschen zum Beispiel, gab es einen Artikel über PSG so beschrieben, dass jetzt nach diesen Jahre mit Luis Enrique die Stadt es geschafft hat, sich mit PSG zu identifizieren. Sascha, ich kann mich an PSG erinnern, vor 15, 20 Jahren, da, also, was ist das? Paris Saint-Germain kennt kein Mensch. Also da gab es nichts. Das war null. Und wenn du aber ein Fundament hast, wenn du auch so ein bisschen diese ganze Katar und Geschichte so leicht in den Hintergrund stellst, dass die Leute über den schönen Fußball lieber reden, über heranwachsende Spieler, über Spieler, die plötzlich wichtig sind, über junge Leute, die eine Rolle spielen, die dazu insgesamt noch als Team exzellenten Fußball spielen, dann wird dir auch sowas verziehen, dass das Geld vielleicht zum größten Teil aus Katar kommt oder wo auch immer herkommt. Weißt du, also, weil da eine Idee hintersteckt und die Idee wird von Luis Enrique exzellent verkörpert. Ich glaube, dass wir dafür nicht den richtigen Trainer haben und ich glaube, dass wir dafür auch nicht die richtigen Entscheidungsträger in der Spitze haben, um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob die das so wahrnehmen, wie ich es gerne hätte. Vielleicht sehen sie es auch viel besser und viel klarer als ich, aber wenn ich mir anschaue, womit die Führungsetage in den letzten 2 Jahren beschäftigt war, nämlich hauptsächlich mit sich selbst, ich weiß nicht, ob da irgendeine Idee gereift ist, die mir vermitteln soll, warum der BVB in den nächsten 5 Jahren erfolgreichen und schönen Fußball spielt. Sehe ich nicht.
Da habe ich gleich 10 Nachfragen. Mal gucken, ob ich alle behalten kann. Ja. Die erste, die ich habe, ist, kannst du mir ein bisschen, und allen, die natürlich gerade auch zuschauen, kannst du ein bisschen skizzieren, was Klarheit für dich genau bedeutet?
Naja, wenn ich... Also Klarheit ist ja im Grunde das, du erkennst, welche Art Fußball gespielt werden soll, du erkennst, wer deine Schlüsselspieler sind, du erkennst die klare Aufgabenverteilung im Team und im Übrigen auch hinter den Kulissen. Also ich will doch nicht jeden zweiten Tag irgendwo lesen, Kehl versteht sich nicht mit Sammer, Sammer versteht sich nicht mit, was weiß ich, Mislintat hier und mit dem Trainer sowieso nicht und der Trainer ist das. Also diese ganzen Nebengeräusche haben ja so viel Platz eingenommen und die haben ja wie ein Störgeräusch sich über diese Klarheit gelegt. Das heißt, es wurde ja nur noch darüber geredet, wer hat wie viel Macht. Und mal ganz im Ernst, Sascha, wer erzählt eigentlich der Bild-Zeitung diese ganzen Geschichten? Wenn ich mich gut informieren will über den BVB, dann habe ich ein Bild, dann mache ich die Bild-Zeitung auf und unter Bild Plus im Sport steht, das ist die aktuelle Lage mit Sebastian Kehl. Das ist die Vertragssituation mit Gerassi. Und dann lese ich den Artikel und denke mir, boah, da ist aber jemand echt gut informiert. Und bei jedem heißen Thema der letzten 3 Jahre hat irgendeiner aus dem Verein bei der Bild-Zeitung angerufen und denen das gesteckt. Da sage ich ganz ehrlich, no, das hört ab sofort auf. Wer immer da dieser Maulwurf ist, da ist jetzt mal Schluss mit. Also und das ist für mich keine Klarheit. Ständig Nebenkriegsschauplätze, ständig Streit nach außen tragen, über die Medien ausdiskutieren lassen. Watzke, ja, nein, ist er noch da, ist er nicht da? Dann durfte der auch wieder sagen, ja, ich halte mich zurück, aber natürlich werde ich ab und zu mal angerufen. Und das hat mir schon diesen klaren Blick erschwert, so will ich es mal sagen. Ne? Und diese Kovac-Diskussion wurde dann ja auch ewig geführt. Also jetzt spielen sie plötzlich defensiven Fußball und nicht mehr nach vorne. Und Julian Brandt stellt sich hin und sagt, ja, wir spielen halt jetzt so, das ist ein bisschen anders. Und ich dachte mir, okay, muss ich jetzt mein Julian Brandt-T-Shirt ganz tief in die Schublade legen und habe es aus Protest wieder angezogen, wenn ich beim BVB war, weil ich einfach gerne Julian Brandt Fußball sehe. Also, ja, wie gesagt, also die Führungsetage hat in den letzten 2 Jahren keinen guten Eindruck hinterlassen. Und wer immer da auch mit der Bild-Zeitung redet, hör auf, mach's nicht.
Hast du aber nicht das Gefühl, dass jetzt mit Carsten Kramer, mit den Aussagen, die er tätigt, mehr Klarheit reinkommt?
Ja, also muss ich auch sagen, das sind bessere Interviews, das sind klarere Gespräche. Wobei, es steht mir nicht zu, hier über jeden den Stab zu brechen. Wie gesagt, ich bin ein Fan des BVB, aber ich bin kein Fußballjournalist und ich bin kein, ich maße mir auch nicht an, über Menschen zu urteilen, die ich persönlich nicht kenne. Aber was Kramer und wie er es vermittelt, hat für mich sehr viel von Klarheit und Deutlichkeit zu tun, die ich manchmal bei Lars Ricken vermisse. Ich finde Ricken in Interviews eher so, dass ich das Gefühl habe, der will das gar nicht. Der will gar nicht sprechen, weil er diesen nervösen Unterton hat in der Sprache. Also der klingt so, wie ich in der ersten Tanzstunde mein erstes Mädchen aufgefordert habe, mit mir jetzt zu tanzen, also dieses Aufgeregte, dieses mit feuchten Augen und leicht nervöse, strahlt er diese Klarheit auch nicht aus. Wobei ich nicht beurteilen kann, welche Arbeit er hinter den Kulissen macht. Vielleicht ist er exzellent im Backoffice und hat das alles wunderbar im Griff. Dann Chapeau. Aber bei Kramer habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es eine sehr der Position angemessenen Ausstrahlung und auch entsprechend klaren Aussagen in seinen Interviews. Das gefällt mir eigentlich sehr gut.
Wenn man mal auf Veranstaltungen ist, wo Carsten Kramer auch ist, fällt mir immer wieder auf, dass er sagt oder ausstrahlt, je nachdem, pass auf, ihr könnt eine andere Meinung haben, ihr müsst mir aber auch zugestehen, dass ich meine Meinung habe. Das finde ich relativ gut. Also manchmal hat er vielleicht eine Meinung, die den Fans nicht gefällt, aber er sagt, hey, das ist meine Meinung. Du hast vorhin mehr Klarheit, auch mehr Ehrlichkeit, glaube ich, dann mitgefordert gleichzeitig. Ja, also den Leuten gegenüber ehrlich sein, ihnen nichts vormachen. Wenn du jetzt sagen würdest, hey, wir sind in ganz großen finanziellen Problemen, wir können jetzt nur noch junge Spieler holen, die sich hier entwickeln müssen und wir spielen nur um Platz, ich sag mal, 6 bis 12, dann wüsste jeder, okay, dass das so ist und damit können auch alle dann für den Moment erstmal leben. So, dass man
Sascha, das ist ja ein generelles Problem, was wir überhaupt in Deutschland haben, gerade auch in der Politik. Ich glaube, das verstehen viele Menschen gar nicht, wie viel wir bereit sind zu verzeihen, wenn jemand tatsächlich auch mal eine Schwäche oder einen Fehler eingesteht. Wenn aber immer wieder nur gesagt wird, das ist kein Fehler von mir gewesen oder es ist erst recht keine Schwäche und wir aber das Gefühl haben, doch, er hatte einen Fehler begangen bei der Verpflichtung dieses Spielers oder weiß ich nicht, es gibt in der Politik 1000 Beispiele. Christian Wulff damals, unser Präsident, der war plötzlich, wurde der abgeschossen, weil der seine Bude, irgendeine Ferienbutze einmal an den Maschmeyer vermietet hat. Der hat da übernachtet. Ja, scheißegal, lass den doch da übernachten. Sag dem doch, jo, ich mag den Maschmeyer und den habe ich da übernachten lassen. Und dann hat er mir vielleicht auch einen Huni gegeben dafür. Wenn das ein Fehler war, sorry, aber ich lebe auch nicht unterm Felsen. Da hätte niemand irgendwas gesagt. Aber abzustreiten, dass man den überhaupt kennt oder dass der in der Wohnung war, denke ich mir, ey, macht's euch doch viel einfacher. Steht doch mal dazu, dass ihr Bock geschossen habt. Und das ist ja im Sport auch super verbreitet. Kennst du einen Sportdirektor, der sich vor die Kamera stellt und sagt, okay, also bei Chakwu, da haben wir einen Fehler gemacht, da haben wir nicht genau hingeguckt und da hätten wir uns mehr. Nee, die sagen, der braucht noch und er ist auf einem guten Weg und so weiter und so fort. Also
erstmal ist das eine zuzugeben, einen Fehler gemacht zu haben, das ist ja eine Sache. Und dann könnte man auch hingehen und sagen, ja, wir haben nicht den Eindruck, dass er auf dem Weg ist, wo wir ihn gerne hätten. Das wäre ja auch nicht schlimm, das zu sagen. Nee.
Also generell, ich empfinde das so. Ehrlichkeit und Transparenz in allen Bereichen, also auch gesellschaftlich, politisch und generell sowieso bei so einem medienintensiven Ding wie Fußball. Also deswegen fand ich das von Nagelsmann auch gut, der dann zwar, okay, ein, zwei Wochen später sagt, das war mit Undaf, das habe ich jetzt nicht ganz so prall gelöst, aber er hat dann gesagt, okay, da, wenn das so rüberkam, dann tut es mir leid. Ja, ist doch super.
Er war authentisch, er war ja auch in dem Moment authentisch. Also ich fand es auch unfassbar unsympathisch, habe auch gedacht, ey, das kannst du nicht so machen. Also das kannst du nicht so bringen. Den eigenen Spieler, der gerade in der Top-Verfassung ist, ist der beste Stürmer, was die Form angeht, den du momentan im Kader hast. Den machst du so nieder. Das geht eigentlich gar nicht. Dann fand ich aber auch, hat der Größe bewiesen. Es war, glaube ich, ein Interview bei Magenta mit Johannes B. Kerner, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja. Und da hat er auch gesagt, hey, das hätte ich so nicht lösen dürfen. Das finde ich dann auch in Ordnung. Das haben vielleicht nicht so viele Leute mitbekommen, wie natürlich das Live-Interview nach dem Länderspiel. Ja, das ist für Nagelsmann dann eventuell auch ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber ich sehe das genauso wie du. Und wenn da Klarheit ist und man sagt, pass mal auf, wir holen jetzt nicht 6, 7 neue, sondern wir wollen ganz bewusst Inacio, Reggiani, Mane und wie sie alle heißen, dann kommen ja auch noch neue im Sommer, ja, die hoch angepriesen sind. Wir wollen die als Backup haben oder wir wollen, dass die mehr Spielzeit bekommen, dann wäre das für mich absolut in Ordnung, wenn dann keiner kommt, der 30 bis 35 Millionen Euro kostet.
Ja, also können wir uns auch nicht mehr leisten, ne? Also
das ist nochmal was anderes.
Aber auch das im Übrigen, das ist auch eine Sache. Da kommt diese Pressemeldung raus, diese Ad-Hoc-Geschichte vor einigen Wochen, zwei Monaten, ja, der Verlust kann sich anhäufen auf bis zu 27 Millionen Euro. Da sage ich ganz ehrlich, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Also ihr könnt mit der Zahl nicht einfach in irgendeiner Ad-Hoc plötzlich ums Eck kommen. Bergamo, wissen wir, war ein totales Desaster. Das war wirklich der schwärzeste Tag in der gesamten Saison. Ich bin froh, dass ich hatte Tickets und konnte nicht rein, weil wir durften ja als Deutsche nicht in das Stadion, dass ich nicht vor Ort war, weil ich wäre, glaube ich, komplett explodiert. Aber danach zu sagen, ja, wir haben Verluste dadurch zwischen 11, also um die 11 Millionen, und dann kommt die Ad-Hoc raus und in der Ad-Hoc steht, es kann sich um bis zu 27 Millionen Miese handeln. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man nicht machen. Also das ist auch wieder so ein Umgang mit Ehrlichkeit, Transparenz. Und nee, also dann sagt einmal so und so, das kann uns ein Loch reinhauen von so und so vielen Millionen. Oder sagt einfach, wir wissen es noch nicht und wir halten euch auf dem Laufenden. Aber auch da hat mir das Verhalten der entsprechenden Herrschaften nicht so richtig gefallen.
Was gefällt dir daran genau nicht? Wie würdest du das gerne gelöst sehen dann im Laufe der Monate?
Also, dass Bergamo das Ausscheiden aus der Champions League in finanzielles Loch reißen wird, das war ja klar. Und dann sollen sie die Summe halt kolportieren, wenn sie kolportieren möchten. Also ich wäre jetzt auch nicht böse gewesen zu sagen, wir müssen erstmal die Saison abschließen und dann machen wir einen dicken Strich und dann gucken wir mal. Mich hat es halt nur gestört, dass es einmal hieß, es sind 11 Millionen und dann hieß es, es können aber auch 27 werden. Denn das macht natürlich beim Fan schon was aus, ne? Denn dann kommt ja so ein bisschen in dieser Spirale drin. Ah, okay, dann müssen wir Gerassi verkaufen, Adeyemi verkaufen, Schlotti nicht verlängern. Also das ist dann auch dieses Gegenteil von Klarheit. Ne? Also wenn man schon offen kommunizieren will und du bist als börsennotiertes Unternehmen ja verpflichtet, sehr offen in diesen Ad-Hocs zu sprechen, dann würde ich aber vorher auch dem Fan die richtigen Zahlen nennen, wenn man sie schon nennt. Weil man muss sie ja nennen in der Ad-Hoc.
Ist denn im Profifußball mehr Klarheit überhaupt möglich?
Naja, also der Verein kann ja erst einmal die Vorgaben machen, also transparent und kommunikativ mit Fans und der Journalie umzugehen. Klarheit oft. Also ich sage ja oft in Interviews oder sowas, wenn ich Trainer interviewe, wenn ich Hintergrundgespräche führe, man wird schon sehr oft belogen. Ja, also niemand sagt dir ja die hundertprozentige Wahrheit. Wenn ich jetzt mich mit dem Thema beschäftige, wer wird der nächste Trainer von FC Bayern Basketball in der kommenden Saison und spreche mit ein paar Leuten und derjenige, da ist einer bei, der es weiß, der wird mir das unter Umständen nicht sagen oder er wird mir einen anderen Namen nennen oder wie auch immer. Insofern Klarheit in dem Sinne, dass alles super transparent ist und dass alle super ehrlich miteinander umgehen, gibt's natürlich nicht. Aber Klarheit für mich jetzt als Fan eines Vereins, um zu sagen, es fällt mir sehr leicht, ihn zu unterstützen und meine Emotionen da abzuarbeiten, die da entsteht, weil ich das sehr klar sehe, was sie für eine Idee haben, auch wenn es da mal ein Jahr nicht so läuft, dann habe ich damit kein Problem. Also wie gesagt, Klarheit ist für mich, es ist ja auch wie in einer Beziehung, ne? Also ich habe ein klares Bild davon, wie meine Ehe funktioniert. Das heißt nicht, dass sie 24/7 über mittlerweile 26 Jahre immer 100% funktioniert, aber ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, wie sie funktioniert.
Ja, und du kommunizierst das wahrscheinlich auch.
Mit meiner Frau, ja.
Ja, also du musst jetzt nicht mit uns darüber reden, wie du deine Ehe siehst, aber generell ist es nicht schlecht, mit einem Partner zu sprechen. Ne?
Genau, ja.
Es kann immer mal Vorteile haben, wenn man sich was zu sagen hat in einer Beziehung. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das Problem sehe ich, glaube ich, in der Befürchtung, Angst ist mir ein zu großes Wort, in der Befürchtung der Verantwortlichen, dass wenn sie klar sind, dann irgendwann von den Medien zerrissen werden. Ja? Dann, wenn du sagst, ja, wir wollen deutscher Meister werden, wie das vor ein paar Jahren mal gesagt wurde, kam sie hinterher, ja, was sagen die denn, so große Ziele und so weiter. Ja, hey, ich gehe doch nicht als Borussia Dortmund in die Bundesliga-Saison in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, mit dem Ziel, wenn jemand anders Meister wird, ist okay, also zweiter Platz reicht. Ich muss ja schon auch, finde ich, das finde ich ganz wichtig, eine Herangehensweise ausstrahlen und vermitteln, die das ganze Umfeld beeinflussen kann. Wenn ich immer vermittle, dass Platz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 okay ist, dann werde ich nicht Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter.
Mhm. Ja, mal abgesehen davon, dass es in dieser Saison ja gar nicht, also wenn du die beiden Spiele gegen Bayern gewinnst und dann nehmen wir nochmal zwei Sachen, weiß ich nicht, das Pauli-Unentschieden und noch ein blindes Unentschieden weg, dann bist du übrigens bei den Bayern dran oder dran vorbei. Also das ist ja nicht so, dass es jetzt ein riesen Abstand wäre zwischen Bayern und Dortmund in der Bundesliga in dieser Saison. Und es war auch kein großes Problem war es dann am Ende doch, aber Bergamo zu bezwingen und keine Ahnung, da in die nächste Runde einzuziehen. Insofern musst du immer da den höchsten Anspruch haben. Wenn die Saison losgeht, dann sage ich als erstes als Geschäftsführer, wir wollen deutscher Meister werden. Wir wollen es den Bayern so schwer wie möglich machen und das musst du machen. Also finde ich auch. Warum nicht?
Glaubst du, dass es dahingehend ganz gut ist, dass jetzt jemand da ist wie Ole Boog? Den kenne ich nicht persönlich. Du kennst ihn wahrscheinlich dann auch nicht persönlich, würde ich jetzt mal behaupten. Aber glaubst du, dass das gut tut, da Frische reinzukriegen, was dann dazu führen kann, auch mehr Klarheit zu bekommen?
Ich glaube, in dem Fall, um unser Lieblingswort Klarheit nochmal zu benutzen, brauchen wir Klarheit, wer eigentlich die Spieler holt. Ne? Also nicht Kehl spricht mit dem, Sammer spricht mit dem, der spricht mit dem, Ricken hat aber dem was versprochen und da gibt es noch einen, der da rumwurstelt. Also das muss aufhören. Einer macht die Vorschläge für die Kaderplanung, das ist Boog, und dann teilt er den Leuten mit, was kostet der ganze Bums, und natürlich musst du den Trainer mit einbeziehen, das ist ja klar, also dass da eine enge Kooperation zwischen dem Sportdirektor und dem Trainer da sein muss, das ist, glaube ich, außer Frage. Aber da verlange ich auch maximale Klarheit in der Aufgabenverteilung und nicht wie in der Vergangenheit. Ich glaube, da ist viel schiefgelaufen.
Ich möchte jetzt nicht dieses viele Köche verderben den Brei-Zitat in den Raum werfen, aber es sagt ja schon auch ein bisschen was aus, wenn du zu viele Leute hast, die mitreden wollen, obwohl sie am Ende gar nicht die Entscheidungsgewalt haben, dann wird es natürlich schwierig. Und wir wissen ja auch nicht, was sagt Matthias Sammer, wenn die zusammensitzen. Ist uns ja nicht bekannt. Das ist, glaube ich, auch immer ein großes Problem, habe ich schon mehrfach gesagt. Woher sollen wir wissen, ob die Dinge, die Matthias Sammer rät, überhaupt umgesetzt werden? Weil dann können wir ja gar nicht beurteilen, ist er ein guter oder ein schlechter Berater.
Naja.
Das wissen wir ja gar nicht.
Wenn aus Stallgeruch Stallgestank wird, und ich glaube, das war der Fall beim BVB jetzt zuletzt, dann wird es wirklich auch Zeit auszumisten, um nochmal in dieser Tiersprache zu bleiben. Das war vielleicht dann doch jetzt irgendwo einer zu viel des Guten. Die alten, nichts gegen, ich kenne sie persönlich nicht, ich möchte nochmal sagen, ich habe keine Ahnung, wie Kovac trainiert. Ich war noch nie beim Training von Kovac. Mir fällt es immer schwer, auch im Basketball fragen mich ganz, ganz viele Menschen, was hältst du von dem als Trainer? Da kann ich immer sagen, ich war nie beim Training. Ich sehe den nur beim Spiel und ich sehe, wie die spielen und was die machen. Aber vielleicht ist es ja trotzdem ein guter Trainer und die kriegen es halt nur nicht umgesetzt, weil mangelndes Talent, mangelndes Verständnis, Dummheit, wie auch immer. Also natürlich, der Trainer hat schon einen enormen Einfluss auf das Geschehen, aber ich finde, es ist extrem schwer, es als Externer zu beurteilen.
Ja, und man kann ja eigentlich bei den Profifußballvereinen gar nicht mehr zum Training gehen, weil sie alle was zu verheimlichen haben. Ja, ist dann auch zum Thema Klarheit unser Lieblingswort tatsächlich der heutigen Sendung. Ich möchte mal ein paar Hörerfragen mit reinnehmen. Und da sind natürlich ein paar mit dabei. Liebe Leute da draußen, mich hat es eben auch schon gesagt, er ist nicht immer so tief in der Thematik drin, wie ihr das vielleicht denkt oder vorher gedacht habt. Ja, weil ich habe mich ja bewusst auch mal für jemanden entschieden, der eben nicht ganz oft mit Borussia Dortmund arbeitet, sondern der das Ganze mehr aus der Distanz beobachtet. Also wundert euch nicht, wenn ich die eine oder andere Frage in dieser Woche nicht stelle. Ihr dürft sie dann natürlich gerne dann in einer Ausgabe stellen, wo ihr das Gefühl habt, das passt. Ja, also wenn ich jetzt nochmal frage, wie sieht's aus, warum können sich die Talente durchsetzen, aber die anderen vorher nicht, dann kommen wir, glaube ich, hier nicht weiter. Das hilft uns ja nicht. Aber ich würde gerne wissen, oh, hier fragt mich jemand tatsächlich was. Wenn ein aktiver Spieler oder Funktionär zur Runde kommen würde, würdest du dann genauso kritische Fragen stellen wie sonst auch und bist du dran, so jemanden einzuladen? Da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wäre eine Möglichkeit, das mal zu tun. Könnte funktionieren, könnte auch nicht funktionieren. Ich meine, diese Online-Variante ist immer ganz gut. Dann können die Gäste das von zu Hause machen. Ich meine, mit Matthias Ginter war ja ein aktiver Bundesliga-Profi und ehemaliger oder immer noch Nationalspieler, kann man sehen, wie man will, hier zu Gast. Also das ist ja auch nicht immer möglich. Aber da möchte ich nochmal sagen, also wie der im persönlichen Umgang war, das war fantastisch. Also da kann ich nicht ein negatives Wort verlieren. Total sympathisch, total auf dem Boden geblieben. Wenn wir jetzt heute mit ein paar Leuten das Bayern-Spiel gegen PSG gucken, der könnte auch auf dem Sofa sitzen, würdest du nicht das Gefühl haben, der gehört nicht dazu. Ja, also das finde ich dann doch für einen Profisportler sehr, sehr bemerkenswert. Hier wird gefragt nach deinem emotionalsten Erlebnis mit Borussia Dortmund.
Champions League-Finale 2024. Ich war vor Ort in London und ich kann dir jede Emotion noch wiedergeben, von der ersten Halbzeit über die Halbzeitpause, die zweite Halbzeit. Das ist so, ich war mit dem Spezel da und wir haben vor 2 Tagen, schrieb er mir noch die Nachricht, stell dir vor, weißt du noch, wir wären fast dabei gewesen, dass der BVB die Champions League gewinnt. Wenn Adeyemi das Ding macht in der ersten Hälfte, 2 gute Chancen in der Halbzeitpause, wo einem klar wird, Mist, Real wird das gewinnen, weil es ist Real, die haben das jetzt überstanden in der ersten Hälfte und es ist so typisch, ein so typisches Realspiel. Das war super emotional. Aber natürlich, ja, also das Champions League-Finale damals, der Sieg.
Warst du da im Stadion?
Anscheinend da war ich nicht im Stadion, nee. Ich bin ja 2000 nach München gezogen. Ich hatte 97 hatte ich noch eine Dauerkarte, als ich noch in Hagen gewohnt habe. Und habe ich in Dortmund gearbeitet. Da war ich dann auch häufiger beim Spiel. Aber ab 2000, also ich wohne jetzt 609 Kilometer vom Stadion entfernt. Das heißt, ich verbinde es immer wieder mit Auswärtsreisen. Also ich fahre ab und zu mit bei Champions League Auswärtsreisen, weil das natürlich noch so einen schönen touristischen Effekt hat, wenn man da irgendwo in Madrid rumläuft oder in Bologna oder wo auch immer. Wenn ich es genau überlege, war natürlich mit das emotionalste das Champions League Finale gegen die Bayern damals. Um ehrlich zu sein. Ich habe die Tore, ich habe weggeguckt. Ich war in der Lage, bei den Toren wegzugucken, weil ich wusste, dass sie fallen. Weißt du? Ich habe mich dann vom Fernseher weggedreht. Ich habe kein einziges Tor wirklich gesehen, weil ich so emotional war, dass ich es nicht sehe. Ich wollte das nicht sehen mit Robben. Das hat mich natürlich, weil diese Rivalität mit gegen die Bayern ist natürlich Teil meiner gesamten Geschichte meiner Kindheit bis heute. Man war ja in Hagen immer gegen die Bayern und eher für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund, aber man war gegen die Bayern, also auch als 6-, 7-, 8-Jähriger.
Ich kann es gut nachvollziehen. Ja,
oder auch, wie ich mit der Nationalmannschaft sozialisiert wurde, als 14-Jähriger, 15-Jähriger war man, aus meiner Sicht war es relativ einfach, gegen das Nationalteam zu sein, weil das Charaktere waren, die waren für mich als 14-Jährigen sehr schwierig zu verpacken. Ein Rummenigge, Breitner, Stielicke, das waren so Menschen, die kamen bei mir als Heranwachsenden nicht so sympathisch rüber. Und beim WM-Final 1982 stand ich mit der italienischen Fahne auf dem Balkon bei meinen Eltern. Ne? Okay. Also, weil ich einfach das nicht gut fand, was das für Menschen waren.
Und hat sich das geändert übrigens?
Das hat sich geändert, weil ich, also zum einen finde ich die mittlerweile seit einigen Jahren schon natürlich deutlich sympathischer, die da mitspielen. Ich habe auch also ein, zwei, also einen Spieler besonders bisschen näher kennengelernt, mit dem ein bisschen was zu tun gehabt, mit dem Toni Kroos, was ein absolut herausragender Mensch ist. Das insgesamt ist es, fällt es einem natürlich viel leichter, diese Mannschaft sympathisch zu finden. Das hat sich dann, ich sag mal so, ab den Nullerjahren so eingestellt. Ne? 90er waren noch nicht so einfach für mich, weil das ist wirklich schwer. Du wirst im Fußball einmal sozialisiert und das ist als Kind. Ja, du wirst als, gerade wenn du selber Fußball spielst, läufst du mit dem Trikot rum, damals von Allen Simonsen und das, was, das bleibt alles in deinem Kopf. Und das ist sehr schwer, es später, spreche ich für alle Menschen, die Fußballfans sind und die an einem Verein hängen. Du kannst ja nicht einfach sagen, jetzt mag ich diese Mannschaft. Und bei der Fußballnationalmannschaft habe ich auch nie das Argument verstanden, ja, aber das sind doch Deutsche. Das war für mich nie eine Rolle gespielt. Also dieses Nationalding war für mich, mir mussten auch die Spieler sympathisch sein. Mir mussten auch irgendwie so diese Aura sympathisch sein. Also das ist erst seit, ich sag mal, vielleicht seit 20, 25 Jahren so, dass ich damit wesentlich mehr anfangen kann als noch vor. Ich muss mittlerweile 50 Jahre sagen, weil ich bin.
Du bist nicht mehr 35, das können wir hier auch sagen.
Ich bin nicht mehr 35. Ich habe 1974 das WM-Finale kommentiert als Sechsjähriger. Da gibt es noch eine Bandaufnahme von. Also, ich habe schon Fußball, also schaue ich schon sehr, sehr lange. Wie gesagt, das ist, man kann manchmal Dinge nicht ablegen. Ne? Also wenn du mit groß geworden bist und findest jemanden unsympathisch, dann ist es schon schwierig.
Ich bin ja mit der Stimme des Basketballkommentators Michael Körner groß geworden. Deswegen habe ich dich auch heute
eingeladen. Wie alt bist du denn?
Ich bin 46.
Ah, 46.
Okay. Jahrgang 80 und ich bin sozialisiert worden mit der WM 90. Ja. Ich habe das natürlich auch schon oft erzählt und es wird jetzt auch demnächst ich hoffe, dass es zustande kommt, aber ich denke schon, Italien 90 Spezial geben mit einem Spieler, der auch mal für Borussia Dortmund gespielt hat, aber bei dem Turnier dabei war. Ja, das ist natürlich dann eine schöne Kombination, aber du hast natürlich völlig recht.
Hatte ich das nie gestört vom WM 1990, vom Finale, dass das eine Schwalbe war, der Elfmeter?
Das hast du ja mit 10 Jahren gar nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Also ich habe das nicht so richtig wahrgenommen in dem Moment. Ja, das war eine Schwalbe.
Hölzenbein 74 war auch eine Schwalbe, also um das nochmal gerade zu rücken.
Gab ja vorher einen klaren Foul-Elfmeter nicht. Mhm. Kann man natürlich auch so sehen, ja. Man sagt ja dann gerne, zog es ihn halb Sanker hin. Der sank halt mehr, als dass er gezogen wurde in dem Fall. Aber Deutschland hat dieses Spiel so massiv dominiert. Sie haben zwar nur 1-0 gewonnen, aber sie waren ja klar überlegen in diesem Spiel. Argentinien hat sehr, sehr wenig zustande gebracht. Ich habe das Spiel auch, ich weiß nicht, 15, 20 Mal bestimmt gesehen. Aber es ist natürlich, die Frage ist berechtigt. Mhm. Aber dann kannst du natürlich auch fragen, danach, die Ära von Borussia Dortmund in den 90ern begann mit einem Titel, bei dem sie in einem ganz wichtigen Spiel zu Hause gegen den KSC durch eine Schwalbe von Andreas Möller profitiert haben. Dieses Spiel hätten sie wahrscheinlich nicht gedreht, wenn der nicht 2 Meter von Dirk Schuster wie von der Tarantel gestochen vom Rasen weggesprungen wäre. Die oft zitierte Schutzschwalbe, die es natürlich gar nicht war. Aber so hat Borussia Dortmund damals diesen Titel gewonnen, weil diese Punkte brauchten sie, um deutscher Meister zu werden. Mhm. So, das ist nun mal der Fakt. Und das war in der Saison 2002, glaube ich, auch nicht groß anders. Ich meine, in einem Spiel gegen St. Pauli, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch da. Das kann man natürlich dann immer mal so sehen. Ja, also wie groß wäre der Mythos Diego Maradona, wenn er nicht ein Tor mit der Hand erzielt hätte?
Absolut, ja.
Also natürlich ist es nicht korrekt.
Es ist halt am Ende ist es halt Sport und der Sport erzählt diese Geschichten und das ist die Hauptsache. Ne? Also genau dafür ist man ja da, wir führen jetzt hier ein Gespräch, man muss das mal dazu sagen, wir beide kennen uns persönlich eigentlich nicht Nein. Wir reden seit 68 Minuten über den BVB oder zumindest in Ansätzen über den BVB. Und das ist halt nur möglich, weil es genau solche Emotionen gibt, wie die ich als 14-Jähriger erlebt habe, weil ich einfach Karl Rummenigge nicht gut fand als Mensch. Und weil unter Umständen durch eine Scholl von Andi Möller der BVB deutscher Meister geworden ist. Also das ist alles Teil einer großen Emotionsgeschichte.
Ja, ich war jetzt schon ein bisschen früher BVB-Fan als diese Schwalbe. Also ein paar Jährchen möchte ich mir schon noch dazu rechnen, ja. Weil, ja, was heißt Erfolgsfan? Das ist ja auch so etwas, was man häufig diskutiert. Bin ich dann Erfolgsfan, wenn ich, sage ich mal, im Jahr 2000 geboren bin und werde 2011 irgendwann BVB-Fan? Bin ich dann Nein. Erfolgsfan? Natürlich nicht, nee. Weil der Verein war damals im Mittelpunkt. Man bekommt es dann mit als Kind, als Jugendlicher, dann ist man Fan. Wenn man natürlich dann jetzt auf einmal sagt, ah, Borussia Dortmund, ist mir egal, was mit denen passiert, na, dann war man vielleicht Erfolgsfan. Aber ich finde,
ich kann
schon,
das ja auch nachvollziehen. Also ich habe jetzt in dieser Woche zwei Kinder getroffen. Ein Kind war 8 oder 9 und ganz, ganz stark sozialisiert über die Eltern, die massive FC Bayern-Fans sind und auch zu allen Spielen fahren. Und natürlich hat der Junge als 8-9-Jähriger schon 47 Trikots zu Hause vom FC Bayern und war jetzt mal beim Basketball und fand das auch ganz super. Und dann habe ich vorgestern im Biergarten einen Vater getroffen, der mit seinem ungefähr 10-11-jährigen Sohn darüber diskutiert hat, ist PSG besser als Real Madrid? Und sowas finde ich natürlich super. Ja, und da müssen wir uns keine Sorgen machen, PSG ist nicht besser als Real Madrid und der Sohn dann sagt, ja, aber vielleicht doch und hier und das. Und das ist ja, da geht einem ja das Herz auf. Ne? Und dann sollen die natürlich auch damit teilhaben und sollen auch so sozialisiert werden und sollen das übernehmen. Ich mag das ja auch super gerne, wenn man im Basketball die jungen Leute, die Väter ihre Kinder mitbringen und sowas alles. Also das ist ja das, worum es geht. Also irgendwo, Hauptsache, es bleibt irgendwo dieses Interesse am Sport auch erhalten, am Live-Sport vor allen Dingen auch. Ne? Nicht immer nur über Fernseher, Handy, wie auch immer. So einfach die Atmosphäre in Hallen und Stadien zu genießen, ist ja auch was Besonderes.
Leute, es gibt gleich noch ein paar sportliche Fragen. Ich möchte da aber kurz noch was zu sagen. Ich stand am Sonntag auf der Südtribüne sozusagen zwischen zwei Kindern, beides Mädels. Ja, mhm. Der eine ist Hörer dieser Sendung, Andreas, liebe Grüße, der seine Tochter Mathilda mal wieder mit im Stadion hatte, die, ich schätze, so grob 10 Jahre alt ist. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich möchte da keinem zu nahe treten, aber liebe Grüße auch an dich, Mathilda, die das teilweise hier verfolgt und die hatte dann irgendwie eine Frage und die konnte der Papa nicht beantworten. Dann hat sie mich gefragt, also ein ganz keckes Mädchen, wo ich dann danach irgendwie gedacht habe, ich freue mich, in 10 Jahren da auch nochmal mit der zu stehen. Mhm. Weil ich weiß, die lebt das, die singt auch die Lieder mit und die kennt das alles und die guckt anscheinend auch im Internet dann irgendwelche Sachen nach und dann ist der Vater von der Freundin da unten, der pflegt den Rasen in der Halbzeit und sowas, dann erzählt sie das.
Aber kann sie genügend sehen?
Ja, ja. Nein, das ist natürlich auf der Südtribüne so ein bisschen ein Problem, ja. Aber wir haben das hinbekommen. Wir mussten dann einigen auch mal strikt sagen, hier könnt ihr nicht stehen, weil die Kids sehen sonst nichts. Und dann haben wir von einem Bekannten auch noch die Tochter mitgenommen, die war zum ersten Mal auf der Südtribüne. Ui. Ja, und hat dann hinterher nochmal geschrieben, sie wäre total begeistert gewesen. Aber genau das ist es ja, was du beschrieben hast. Also die beiden Mädels, Mathilda jetzt ein bisschen häufiger, die andere nicht so oft, die sind dann mit dabei im Stadion und jetzt habe ich gesagt, ich versuche dann nochmal eine weitere Karte zu organisieren, weil der Andreas hat 2 Kinder und Mathilda hat das längere Streichholz gezogen, so ungefähr, ja, und durfte dann bei dem Spiel mit, dass die beim letzten Heimspiel, weil es ist ja freitagsabends, dann ist es nicht so schlimm, mit der Schule am nächsten Tag gibt es nicht, dass die dann auch wieder ins Stadion können, weil ich finde das extrem wichtig, das auch weiterzugeben, das geht weit über den Fußball hinaus. Ich will nicht sagen, dass das Spiel dann Nebensache ist, aber diese Erlebnisse, die kannst du ja nicht mit Geld bezahlen. Mhm. Also ich kann das nur nochmal sagen. Ich freue mich, wenn die da steht, wenn die 20 ist und ich mich natürlich dann mit der ganz anders unterhalten kann und wir nicht immer an den Platz freihalten müssen, dass sowas sieht. Ja, so, aber da freue ich mich sozusagen jetzt schon drauf. Und weil ich sehe die ja dann die nächsten Jahre aufwachsen. Ich kannte die ja eigentlich gar nicht.
Darf ich fragen, in welchem Block du stehst auf der Süd?
Ich stehe in Block 15, das ist ganz rechts unten. Also nicht ganz, ganz unten, direkt da hinter dem Zaun, wo das Tor ist sozusagen, sondern ja, ich gehe in der mittleren Höhe, gehen wir immer rein. Und ich finde, da hat man eine ganz gute Sicht. Ja, da ist nicht so ein Gedränge wie vielleicht in den mittleren Blocks. Also ich fühle mich da wohl, auch mit den Leuten, mit denen ich da stehe, mit Freunden oder dann halt auch manchmal mit Hörern und so weiter. Man kommt ja da auch schnell ins Gespräch. Was kann dir das bieten? Es heißt ja dann auch immer, Borussia verbindet. Und das ist doch genau der Punkt. Wird auch andere Vereine geben, die verbinden. Die mögen wir zwar nicht, aber trotzdem, ja. Aber das ist doch im Prinzip der Kern, dass Sport sozialisiert, verbindet, Freundschaften schafft. Ja. Darum geht's doch.
Und eben das auch den Kindern zu vermitteln. Also es mag jetzt eine Binsenweisheit sein und alle sagen, ja klar, das muss man den Kindern vermitteln, aber das ist auch dann wirklich zu tun. Ja, also nämlich nicht so als Eltern oder als Vater zu sagen, das ist jetzt mein Revier, ich gehe jetzt sowieso ins Stadion und ihr bleibt alle zu Hause, sondern einfach auch die Kinder mitnehmen und diese Erfahrung mitmachen lassen. Warum geht Papa eigentlich so gerne dahin? Und dann auch zu zeigen, was das Schöne daran ist. Also das muss ja nicht immer nur ein 80.000 Zuschauerspiel sein. Also das kann genauso gut ein Amateurspiel sein, hier mit 800 Leuten irgendwo hier bei uns in Gräfelfing oder so. Also es ist immer schön zu sehen, dass andere zusammenkommen. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
Ja, absolut. Und deswegen wollte ich da jetzt noch mal ein bisschen ausholen. Aber weil du so explizit nachgefragt hast, bist du denn dann der Stehplatztyp, wenn du zu Borussia gehst?
Nein, ich bin der Sitzplatztyp, um ehrlich zu sein. Weiß nicht, ob es dem Alter geschuldet ist. Man kommt auch tatsächlich viel besser an. Also gerade bei Auswärtsspielen ist es manchmal auch schwierig. Wir waren in Barcelona, waren wir im Fanblock.
Meinst du bei dem Spiel in dem Olympiastadion?
Ja, genau, ja.
Ja, da war ich auch.
Ja, siehst du? Ja da, und ich habe immer so ein bisschen Sorge bei manchen Auswärtsspielen, dass die den Block einfach schließen nach Ende und dass man da eine Stunde, anderthalb warten muss, bis sie den Block aufmachen und dass du nach Hause gehen kannst. Da habe ich keinen Bock drauf. Also dafür bin ich vielleicht wirklich zu alt. Und deswegen versuche ich immer Karten zu bekommen, die irgendwo außerhalb des Fanblocks sind oder eben halt Sitzplatzkarten, damit man als normaler Mensch in der 93. Minute das Stadion verlassen kann, ohne da irgendwie. Aber mittlerweile ist es ja auch so. Also in Bologna mussten wir auch, da hat die Polizei einfach die Innenstadt geschlossen irgendwann und jeden mit einem BVB-Schal in eine gewisse Straße gedrängt und du musstest den Fanwalk mitgehen. War das gar keine andere Chance. Also, ich bin der Sitzplatztyp, gebe ich offen zu, Sascha.
Also, ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal in Dortmund bist. Ja,
ja.
Dann regeln wir das. Du musst nicht mit auf die Südtribüne. Ja?
Oh, da gehe ich sofort mit. Das ist nicht das Ding.
Okay,
nur, alles klar. Nur Karten zu kriegen für die Süd ist ja, also, das ist ja ganz schwierig.
Ich denke, da lässt sich was machen.
Okay.
Ja, das sollte nicht das Problem sein, das kriegen wir hin. Wenn du nicht deine ganze Entourage mitbringst, ja, ich weiß nicht, wie groß die ist, 20, 30 Leute vielleicht, wie bei so einem NBA-Spieler.
Nee, ich besuche meistens meine Kinder und meinen Vater, wenn ich oben bin und mein Vater geht schon nicht mehr ins Stadion, das ist ihm zu viel des Guten. Insofern.
Wie alt sind deine Kinder? Sind die dann auch wirklich richtige Borussen?
Nein, meine Kinder sind Mitte 30, 35 und 32 und mein Sohn war jetzt mal wieder mit und der fand das auch super. Aber das sind nicht so die Wahnsinns-Sportfans, um ehrlich zu sein. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Nein, ja. Habe ich alles richtig gemacht. Das sind fantastische Menschen, aber sie sind nicht so. Ich bin geistesgestörter Sportfan. Also ne, ja. Olympia läuft bei mir. Wenn Olympia ist, dann mache ich 2 Wochen nichts anderes. Sie sind auch beeindruckt von dem, was da passiert, aber nicht so. Jetzt wie ich.
Ja, gut. Ich meine, du kannst ja nicht alles richtig machen im Leben. Also wenn das der kleine...
Meine Frau war jetzt mit beim Spiel gegen HSV.
Ja.
Und
die also du scheinst regelmäßig im Stadion zu sein, oder?
Ich war jetzt ein paar Mal wieder da, genau, weil es hatte sich so ein bisschen angeboten und beim HSV-Spiel hatte ich Geburtstag, da habe ich mir das selber quasi gegönnt und meine Frau mitgenommen, die kommt ja aus Bayern eigentlich und die ist nicht so oft da oben wie ich. Und da haben wir mal so diese klassische Tour gemacht durch Dortmund, Alter Markt, Und beim Großkreuzschnitzel essen und im Briefkästchen gegenüber noch ein paar Bier trinken.
Bei Uli im Briefkästchen, ja.
Ja, ja, klar, ja. Das ist Pflichtanlaufpunkt.
Ja, alles klar, dann weiß ich ja, wo du dich rumtreibst, wenn du das nächste Mal hier bist. Ich habe gesagt, noch ein paar Fragen zum Sport, weil wir sind sehr abgedriftet. Wir haben über mal ganz andere Dinge gesprochen, die aber irgendwie auch immer dann trotzdem im Zusammenhang mit Borussia Dortmund stehen, finde ich, weil du irgendwann vorhin mal gesagt hast, oh, wir haben jetzt schon 52 Minuten miteinander gesprochen. Es ist tatsächlich die Sendung, die mir am kürzesten vorkommt.
Ja, das ist
so kurios das ist, weil wir jetzt nicht immer ganz genau über den Fehlpass und die Aktion und das Tor und die rote Karte gesprochen haben, sondern vielleicht deswegen, weil ich für mich jetzt gerade viel mehr das Gefühl habe, dass ich keine Sendung moderiere, sondern dass ich mich mit jemandem unterhalte, der einfach auch BVB-Fan ist.
Ja.
Ja.
So, mich wundert ein bisschen, dass du nicht fragst, ob der NBA, ob der BVB eine Basketballabteilung aufmachen soll.
Nein, der BVB hat eine Handballabteilung für die Frauen und das ist erstmal eine gute Sache. So, das kann ich an der Stelle sagen, weil ich habe dich ja kontaktiert, habe geschrieben, wir sind Kollegen bei Dein, du machst Basketball, ich mache Handball, wir kennen uns nicht.
Korrekt.
Aber trotzdem, das ist, ja, ich finde, es ist eine Unterhaltung und der FC Bayern soll mal seine Basketballabteilung da machen und Borussia Dortmund macht weiter Handball. Das ist in Ordnung so.
Okay.
Ich habe noch ein paar Fragen und zwar, entwickelt sich Fabio Silva nun doch zum Scorer oder bleibt er unser Nelson Valdez 2.0? Das wiederum fände ich natürlich sehr schade.
Von den Anlagen her gefällt er mir super gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand immer Silva, natürlich ist es ein ganz anderer Spieler als Gerassi, mir hat er von der Körpersprache super, super gut gefallen. Ich glaube, ein bisschen glücklos, ne, insgesamt gesehen. Aber ich glaube, also er hat insgesamt zu wenig gespielt. Ich glaube, auch seinen Frust hat er ja quasi auch kundgetan darüber. Er hätte ein bisschen mehr spielen müssen vielleicht noch. Aber ich glaube, an Gerassi kommst du dann, wenn du Gerassi zu oft auf die Bank setzt, dann ist er einfach extrem schlecht gelaunt und dann hast du einfach einen Bad Apple da und das ist nicht gut.
Ja, einen kannst du ja immer durchschleppen, aber wenn der andere ansteckt sozusagen, dann wird es schwierig. Ja,
das also das war eine unglückliche Konstellation, weil hinter Gerassi zu spielen heißt, du spielst wenig und beide zusammen, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber ich fand den super. Also ich eigentlich schade, wenn er nicht mehr dabei bleiben würde.
Ich habe hier eine sehr interessante Frage, die ich gerne mit reinnehmen würde. Warum suchen manche Fans immer das Haar in der Suppe? Stimmen die Ergebnisse? Passt die Spielweise nicht? Stimmt die Spielweise? Werden zu wenig Junge eingesetzt? Werden Junge eingesetzt, dann zu spät bzw. nicht gut genug? Irgendwas ist immer. Das tut dem Verein doch nicht gut.
Ja, das liegt daran, das ist das klassische, wir haben 82 Millionen Bundestrainer-Problem. Wenn Menschen glauben, sie haben eine Kompetenz, dann äußern sie sich oft und stark und tun ihre Meinung kund. Und wenn du natürlich einen Verein regelmäßig dir anschaust und alles reinziehst und jedes Spiel guckst und in Fanforen unterwegs bist, dann glaubst du irgendwann, dass du eine Meinung hast und zu der stehst du. Und wir haben leider das Problem, für mich ist es ein Problem mit Social Media, dass jeder seine Meinung kundtun kann. Anonym vor allen Dingen. Und dann entstehen diese Wellen, weil ich meine, das größte Problem von Social Media ist, du wirst immer jemanden finden, der deiner Meinung ist. Ne? Also das Spaghetti-Monster, die Religion, die damals gebildet wurde, weil sich jemand ein Spaghetti-Sieb auf den Kopf gestellt hat, der hatte irgendwann ein paar hundert Anhänger. Das ist halt das Problem, dass du hinter jeder schlechten, falschen Meinung immer noch einen Stab an Leuten versammeln kannst und deswegen gibt es so viele Meinungen, weil dieser Multiplikator des Verteilens gigantomanös ist.
Ja.
Es ist nicht oft die Meinung der Masse, also nicht von allen. Man hat aber davon gehört, dass jemand sagt, der Kovac hat schon mal eine Katze gebissen oder der ist schon mal auf den Frosch getreten und dann ist das in der Welt. Das ist
dieses, ja, dann kommt die Peter und
Naja, also das ist leider, wir haben viele, viele Beispiele, wo Menschen zu Unrecht angeklagt wurden. Keine Ahnung, also da leben wir halt in der völlig falschen Welt. Jeder glaubt, er hat das Recht, zu allem was zu sagen, weil er sich dazu berufen fühlt, weil er sich kompetent fühlt. Klarnamen im Internet ist meine Forderung, Sascha.
Ja, Sascha Staat und Michael Körner hier übrigens, deren Meinung auf jeden Fall die richtige ist. Das ist an der Stelle nochmal ganz wichtig. Wir sind sehr bodenständig und würden auch nicht abheben, was die Einschätzung unserer Kompetenz betrifft. Aber hier seid ihr auf jeden Fall richtig. So kann ich es zusammenfassen. Welche Regeln würdet ihr, außer der Handregel, in der nächsten Saison anpassen, wenn ihr auf einer DFB-Tagung einen Wunsch einbringen dürftet?
Ja, die Abseitsregel, die von Arsène Wenger vorgeschlagen wurde, wird ja wahrscheinlich kommen, ne? Denke ich mal.
Den Eindruck also, habe ich auch, ja. Sprich, also einer muss komplett im Abseits stehen, damit ja. Er Abseits ist, ja.
Wobei ich nicht genau verstehe, ob es das wirklich bringt, weil wir unterscheiden dann jetzt demnächst, ob er so viel Millimeter im Abseits war und vorher haben wir entschieden, ob er so viel Millimeter im Abseits war, nur andersrum. Aber finde ich in jedem Fall spannend, die Spielweise schon sehr stark verändern. Die Sache, die der Tommy Schmidt in seinem Fußball-Podcast vorgeschlagen hat, indirekten Freistoß statt Elfmeter bei Handspiel im Strafraum, finde ich tatsächlich diskussionswürdig. Er hat das schon mehrfach mal thematisiert, weil aus seiner Sicht die Bestrafung eines Handspiels, also speziell eines Handspiels im Strafraum zu hart ist, dass man da direkt Elfmeter aufs Tor ballern darf. Entschuldigung. Sondern das muss mit indirektem Freistoß gelöst werden, finde ich interessanten Ansatz. Und was haben wir noch? Was geht mir noch auf den Sack?
Also Florian, der Hörer, hat geschrieben, bei mir wäre es eine verbindliche Nettospielzeit.
Finde ich einen spannenden Ansatz, weil, gut, ich komme vom Basketball und da sind wir das natürlich gewohnt, dass es die Nettospielzeit gibt. Ich glaube, man müsste das mal testweise machen. Ich würde ja auch unfassbar gerne mal ein Spiel ohne Abseits sehen. Also schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Einfach mal, spielt doch einmal so, als gäbe es kein Abseits. Wie sieht denn das dann aus? Steht denn der Gerassi einfach vorne am Elber die ganze Zeit rum und wartet, dass ein Ball kommt? Also weiß ich nicht. Würde ich einfach mal sehen wollen. Und das andere mit der Netto-Spielzeit, ich glaube, da tun wir uns nicht den allergrößten Gefallen, weil das kann ausufern. Das kann
ja,
ausufern.
Da hast du recht, also, ja. Bei den ganzen Unterbrechungen, die es gibt, dann kommen wir einfach nicht vorwärts im Spiel.
Da spielen wir samstags 17:45 noch und wir spielen jetzt schon bis 17:30 statt früher bis 17:15. Also ich glaube, das ist zu knackig. Aber auch als Test mal auch spannend.
Ja, testen das ja gerne bei irgendwelchen U17-Turnieren, ja, sollen sie halt einfach mal machen. Also es wäre interessant zu sehen. Ne? Du brauchst natürlich dann eine längere Phase, also ein, zwei Spiele zu sehen, das wird dir nicht helfen. Ich würde ab der 80. Minute, ich sag jetzt einfach mal 80.
Achso, ich habe noch was.
Ja, achso, ja, bitte.
Gelbe Karte mit Zeitstrafe.
Ah ja, okay.
Also nicht mehr hier ne, paar Spiele und dann ein Spiel Pause, sondern gelbe Karte, 15 Minuten runter.
15 Minuten?
Ja, lass es 10 sein.
Okay, oh, das ist lang. Okay, ja.
Ja, weiß ich nicht. Sowas, ja, 10 Minuten.
Ja, dass es auch eine richtige Strafe ist. Also ich würde, ja vor allem hört die Meckerei dann auf. Das ist gut. Ja. Und ich würde abschaffen, dass der Abstoß innerhalb des Strafraums ausgeführt werden darf. Das geht mir komplett auf den Sack. Dieses, ist rechts oder links der Verteidiger frei? Klopp ihn bitte einfach weit nach vorne. Und keine kurzen Ecken mehr nach der 80. Minute. Weil das gilt ja im Prinzip dann nur noch darum, Zeit zu schinden, wenn sie dann zur Eckfahne laufen und dribbeln dahin, ja, das nervt mich auch kolossal. Zeitschinderei geht mir komplett auf den Sack und deswegen, das wäre vielleicht eine Maßnahme, ja.
Aber was ist für dich eine kurze Ecke? Also da muss man auch wieder einen Strich ziehen?
Nein, die muss schon in den Strafraum geflankt werden.
Achso, okay. Also der Ball muss im Strafraum aufkommen.
Ja, also dieses, der Mitspieler steht halt 2 Meter vor mir und ich spiele den an,
du musst ja Grenzen einfügen. Ja. Du musst ja im Grunde wieder so eine Rasierschaumlinie ziehen.
Ja, kannst du machen. 9,15 Meter, wie der Abwehrspieler. So. Also ich mag das einfach nicht. Du hast das ganz oft, diese Situation, dann dribbeln die dann wollen sie natürlich nur irgendwie Zeit von der Uhr nehmen. Das hat ja nichts mehr irgendwie mit Fußballspielen zu tun, sondern nur irgendwie die Führung ins Ziel retten, das mag ich nicht. Dann wird ja gesagt, ja, der Spanier, der ist halt clever und da müssen wir noch dazulernen. Ich finde es halt einfach bescheuert. Deswegen würde ich das ändern. Irgendeine Regel, die das ändert und wie gesagt, kurze Abstöße im Strafraum auch nicht mehr. Hat doch früher auch funktioniert. Die Leute haben es halt irgendwie dann anders gelöst. Mhm. Ging auch, kein Problem. So, 2, 3 Fragen nehme ich noch mit rein. Jetzt muss ich mal schauen. Oh, es gab hier noch eine Basketballfrage. Ich habe in meiner Jugend den DBB mit Roller, Demirel und Fehmerling verfolgt. Zu dieser Zeit ist man regelmäßig an schwächsten Gegnern gescheitert. Rührt es dich nicht auch zu Tränen, wenn du siehst, was aus dem deutschen Basketball geworden ist?
Also aus Freudentränen in dem Fall.
Ja, natürlich,
ne?
auf jeden Fall.
Ja, nee, also das ist, ich bin immer noch leicht erschrocken, weil wir das ja einfach 30 Jahre nicht gewohnt waren, dass wir plötzlich hier Gold holen und Bronze und überall in den Finaldingern stehen. Ja, finde ich großartig. Also da kann ich die kürzeste Antwort geben, die ich heute jemals geben werde. Das ist gerade die goldene Generation des Basketballs mit der Nationalmannschaft. Unfassbar schöne Turniere, unfassbar viel Talent, unfassbar schöne Spielweise. Das rührt mich zu Tränen, ja. Offiziell, ja.
Und gefühlt spielt es keine Rolle, wer Bundestrainer ist. Das System ist mittlerweile so drin.
Oh, das ist eine Frage.
Das kann ich natürlich jetzt als Borussia auch nicht sagen, weil
neuen Podcast aufrufen.
Nein, dann lass uns das Thema gar nicht erst aufmachen.
Nee, aber, der Trainer ist schon noch wichtig, aber der neue Trainer Mumbro hat auch was Neues installiert und das ist nach ein bisschen Eingewöhnungszeit gut angekommen und das hat auch geklappt. Also passt schon so.
Ja. Hier steht jetzt Spiel 5, ich mache daraus mal Spiel 7. Lieber bei Spiel 7 der Basketball-Playoffs dabei sein oder in einem Finale mit BVB-Beteiligung live vor Ort im Stadion?
Okay, die Frage muss man nochmal differenzieren. Also Spiel 7 jetzt ein NBA-Playoff-Spiel über 7 Spiele oder ein Playoff-Spiel 5 in Europa oder...
Ja.
Heißt es vor Ort sein dann?
Also
oder?
Ich lese mal die Frage so vor, wie sie hier steht. Lieber Beispiel 5 der Basketball-Playoffs oder in einem Finale mit BVB-Beteiligung live vor Ort?
Also ein Finale mit BVB-Beteiligung heißt ja DFB-Pokalfinale oder Champions-League-Finale. Mehr Finals gibt es ja nicht.
Ja, genau.
Genau. Und ein Playoff-Finale Spiel 5 gibt es nur in Europa, also in Deutschland und in der Euroleague.
Ah, ja.
In der NBA gibt es, wenn, dann ein Spiel 7. Sagen wir mal, NBA-Finale, Spiel 7. Dort vor Ort zu sein, wäre auch Wahnsinn. Aber ich würde das BVB-Finale nehmen.
Ah ja, sehr gut. Das ist ja die Antwort, die wir alle hören wollten.
Genau.
Hier gibt es Klarheit und die gab es gerade. Ja. Jetzt muss ich nochmal fragen. Zu Lars Ricken hast du eben schon was Interessantes gesagt, wer da aufmerksam zugehört hat. Oh, Inacio verspringt nicht jeder Ball am Fuß wie bei Jamie Gittens. Also dann 100 Millionen für ihn, aber was anderes. Was sagt Michael zur Debatte LeBron oder Kobe? Eigentlich ist es ja immer die Debatte Michael Jordan oder LeBron James, die für mich keine Debatte ist, weil sie ganz klar mit Michael Jordan beantwortet werden muss. Aber bleiben wir erstmal bei den 100 Millionen. Inacio, ich weiß nicht, ob wir so schnell wieder in Dortmund einen Spieler sehen werden, der einen Marktwert hat von 100 Millionen Euro. Vielleicht müssen wir da ein bisschen Realismus
walten lassen. Ja, jetzt lass ihn doch erstmal ein bisschen spielen. Und die 100 Millionen wird der Vater schon irgendwann aufrufen. Wie gesagt, Vater ist der Berater. Die kennen sich normalerweise mit Nullen sehr, sehr gut aus hinterm Komma. Also da würde ich jetzt einfach mal gucken, was passiert. Vielleicht kriegen wir einen Vertrag bis 2030 mit irgendeiner Ausstiegsklausel dann. Und dann haben wir erstmal ein bisschen was von dem Jungen. Und übrigens, The GOAT ist LeBron James.
Mhm. Warum hast du diese falsche Meinung?
Also, ich muss mich ja entscheiden zwischen Michael Jordan, Kobe Bryant und LeBron James. Und eine Sache, die mich bei Michael Jordan in der Debatte stört, ist der Fakt, dass er mit Basketballspielen mittendrin aufgehört hat. Ich kann nicht in seine Seele und ich konnte damals auch nicht in sein Herz schauen, weil es ja immer hieß, es hat was mit seinem Vater zu tun. Und dem Vater wollte er zeigen, dass er im Baseball gut ist. Wenn dem so ist, kann ich das natürlich nicht kritisieren, sondern das ist eine sehr, sehr persönliche Angelegenheit. Was mich aber auch gestört hat, ist die Art und Weise, wie Jordan dann danach noch wieder Basketball gespielt hat und wie er dann später auch die Charlotte Hornets als Sportdirektor in den Abgrund geführt hat. Also ich finde, das muss auch irgendwie mit 2,5 bis 2,8% mit reinspielen. Und ich glaube nicht, dass Michael Jordan mit 41 Jahren noch in der Lage gewesen wäre, solche Leistungen abzurufen, wie es LeBron James aktuell in den Playoffs mit 41 Jahren tut. Wenn wir nur Statistiken zugrunde legen, ist LeBron James mit Abstand der GOAT. Mit Abstand. Da gibt's auch, da kommt auch Kobe Bryant nicht dran. Das, was James seit 23 Jahren da macht, mit der Konstanz und mit den Zahlen, ist er die Nummer 1. Jetzt kommt nur noch die Emotion on top. Und die Emotion ist bei Michael Jordan natürlich besonders groß, weil er diese Ära der Chicago Bulls geprägt hat. Achtung, wo auch ein Sascha Staat 8, 9, 10 Jahre alt war, wo halt das alles geprägt wurde.
Ein bisschen älter war ich schon, das muss ich zugeben. Ja.
Ja, aber sagen wir jetzt mal so in dem Bereich, ne? Also halt in einem sehr prägenden Alter oder auch bei vielen, die über Michael Jordan heute noch reden. Ne? Ich habe ja auch, ich habe mit Bushi noch neulich drüber gesprochen, für den ist auch natürlich Jordan der GOAT. Und ich sage aber, wenn du es genau nimmst, eigentlich ist LeBron James, wenn man es genau nimmt, der etwas bessere Spieler auch. Vielseitiger noch und das und jenes und noch ein bisschen kompetitiver, noch ein bisschen das und das und das. Und war Kobe nicht zu verbissen? War Kobe nicht doch zu sehr ein Einzelgänger? Hat sich Kobe nicht doch zu sehr mit Shaq angelegt? Hätten die nicht viel mehr erreichen müssen, wenn sie ihre jeweiligen Egos untergeordnet hätten? Natürlich ist LeBron James auch ein Riesenego. Ich meine, wer sich mit 17 ein Tattoo stechen lässt, was 3,5 Quadratmeter groß ist, wo I'm the Chosen One draufsteht, hast du natürlich auch ein Ego, was durch keine Tür geht. Aber ich möchte die Diskussion hier beenden mit dieser 23-jährigen Karriere. Der Typ ist 41 und spielt, momentan trägt er diese Mannschaft durch die Playoffs, wo die beiden besten Spieler verletzt sind, gegen Alperen Şengün, der ist 23, der ist mal einfach 18 Jahre jünger als er und ein super Basketballer. Also ich habe den allergrößten Respekt vor LeBron James.
Den habe ich auch. Boah, wir könnten jetzt hier noch eine Sondersendung machen, aber dann würden die Leute draußen sagen, ihr habt schon viel zu wenig, das werden sie eh tun, ihr habt schon viel zu wenig über Borussia Dortmund geredet. Es ist diese Woche
Ich habe dich gewarnt, ich bin ja nicht der
BVB. Ja, das wusste ich auch. Ich bin hier hochzufrieden. Ich habe jede Menge Spaß. Ich glaube, das merken die Leute auch gerade. Aber also, ich muss das noch kurz beantworten. Einige werden es vielleicht wissen. Mein GOAT ist Magic Johnson. Weil er ein Basketball-Ästhet war, wie es die anderen einfach nicht gewesen sind. Ich mag Spielmacher auch in anderen Sportarten, beim Handball auch sehr, die das Spiel lenken, die Dinge sehen, die andere vielleicht gar nicht sehen, Zehner beim Fußball, ja, also, und es geht natürlich auch, und da hast du mit Michael Jordan recht, wenn es um die Emotionen geht, es geht auch immer ein bisschen um diesen Mythos um einen Spieler drumherum.
Ja.
Der ist natürlich bei LeBron James nicht so groß wie bei Michael Jordan oder auch bei Magic Johnson, der ja seine Karriere frühzeitig beenden musste aufgrund einer HIV-Infektion. Für diejenigen, die so jung sind, dass sie es gar nicht wissen, aber es hängt halt auch in meinem Flur ein signiertes Magic Johnson-Trikot. Also das ist für mich einfach ein absoluter Hero, der dann ja nochmal Olympia gespielt hat im Dream Team, obwohl er dann vorher Monate nicht gespielt hat. Und das ist ein Mythos. Auch bei anderen Spielern, für mich wird Maradona, auch wenn ich nicht so viele Spiele von ihm gesehen habe, immer der größte Fußballer aller Zeiten bleiben, weil er einen Mythos um sich hat, den Messi und Ronaldo nie hatten. Die waren fast schon zu glatt, ja, also zu langweilig für mich persönlich. Das Ganze drumherum, diese Aura, also ja, schade, dass ich den nie persönlich getroffen habe, aber ich mag das sehr und ja, so eine Aura halt zu haben, das ist schon was ganz Besonderes. In der ersten Folge hat Sebastian Hellmann hier gesagt, und Sebastian Hellmann wirst du kennen, er ist ja auch relativ groß, ja, der geht ja auch in Richtung 2 Meter. Als Michael Jordan bei einem Interview mal in den Raum kam, da war er so, oh, okay, und der hätte Riesenende und so eine Ausstrahlung und so weiter. Also ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat. Und
absolut, ja.
Wenn wir über den BVB dann nochmal zum Abschluss sprechen, so ein Spieler mit einer Aura, würde ich mir für Borussia Dortmund nochmal wünschen, der so eine Ausstrahlung hat, wie sie zuletzt vielleicht Mats Hummels hatte, auch wenn er dann etwas älter war schon und am Ende seiner Karriere. So Spieler braucht, glaube ich, Borussia Dortmund nochmal, die Leute dann auch wieder mitreißen. Und ja, zum Abschluss, es ist länger geworden, als ich gedacht habe, aber ich wusste nicht, dass du so lange antwortest. Ich möchte den Leuten da draußen sagen, nächste Woche geht es wieder ein bisschen mehr um Borussia Dortmund. Aber ich fand das so unterhaltsam, in der Art und Weise, wie wir beide heute miteinander gesprochen haben, dass ich liebe Grüße schicke in den Süden, mich herzlich bei dir bedanke. Welches Spiel kommentierst du heute Abend?
Ich gehe jetzt gleich zur Basketball-Euroleague. Dort beginnen heute die Playoffs. Und zwar Spiel 1, Fenerbahce Istanbul gegen Žalgiris Kaunas. Richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Da habe ich extrem Bock drauf.
Ah ja, schön. Zwei Traditionsmannschaften.
Zwei Traditionsmannschaften, ja. Und es sind generell gute Serien, also auch die anderen, Olympiakos gegen Valencia, auch insgesamt alles ganz, ganz, also echt gute Playoffs.
Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Vielen Dank. Danke dir für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich darauf, wenn wir uns im Stadion hier mal begegnen. Das werden wir auf jeden Fall jetzt mal in die Wege leiten. Egal, ob international, auswärts oder dann hier in Dortmund auf der Südtribüne. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und vergesst nicht, folgt diesem Format bei Instagram, bei YouTube könnt ihr es abonnieren, liken und kommentieren und so weiter. Alle weiteren Infos findet ihr auf schwarzgelberunde.de. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.